Hallo Freunde des gepflegten Strukturvertriebs.
Herzlich willkommen zum Podcast vom Strukturvertrieb zum Maklerstatus.
Dem Podcast, in dem ihr alles über Strukturvertrieb und Maklerschaft erfahrt, was euch innerhalb der Strukturvertriebe niemand erzählt.
Von und mit Versicherungsmakler Ruslan Korzhuk.
Einen wunderschönen guten Morgen, Freunde des gepflegten Strukturvertriebs und natürlich sehr geschätzte Makler. Ach, da grinst er schon. Leute, wir haben heute jemanden im Podcast zu Besuch, der hat eine Achterbahn hinter sich, die könnt ihr euch nicht vorstellen. Also Silverstar im Europapark ist ein Scheiß dagegen. Er ist nicht nur einmal in dem Strukturvertrieb gewesen, er war sogar in zwei Strukturvertrieben drin und in einem war er sogar Gesellschafter. Das heißt, er hat ein bisschen was zu erzählen. Er hat ein bisschen was zur Funktionsweise von Strukturvertrieben zu erzählen, zum Mindset, zu Dingen, die dort abgehen. Hat auch seine Gründe, warum er den Strukturvertrieb letztlich verlassen hat und jetzt ein eigenes Maklerunternehmen aufbaut. Und die ganze Reise, über die werden wir heute sprechen. Aber lassen wir uns erstmal herzlich willkommen heißen. Herzlich willkommen, Lorenz Seiters. Schön, dass du da bist.
Ja, wunderschönen guten Tag. Danke, dass ich hier sein darf. Freut mich.
Freut mich auch. Ne? Ist jetzt echt lange her, seit wir uns kennengelernt haben. Und auf diese Podcast-Episode habe ich mich schon lange, lange, lange gefreut. Auch wenn ich fast verpeilt habe, dass wir die heute aufnehmen. Ne? Aber umso besser wird sie, glaube ich, werden. Lorenz, vielleicht für alle Zuhörer, die dich noch nicht kennen, erzähl mal kurz ein bisschen was über dich. Wer bist du? Wo kommst du her? Wie viele Jahre hast du schon auf dem Buckel? Und was außer Schwimmen, Basteln und in den Fußballclub gehen sind deine Hobbys?
Ja, einen wunderschönen guten Tag an der Stelle. Ja, wir kennen uns seit 2,5 Jahren jetzt fast, ne? Wo wir die ersten Berührungspunkte miteinander hatten. Und seitdem haben wir auch immer wieder über verschiedene Themen gesprochen miteinander. Großteils, glaube ich, war der Berührungspunkt damals das Thema Leads. Aber zu meiner Person, ich bin 30 Jahre alt, sitze in Nürnberg, habe tatsächlich 3 Strukturvertriebe mitgemacht, ne? Den einen aber nur ganz, ganz kurz. Ja, ja. Also ich habe 3-mal quasi denselben Fehler gemacht, zumindest in meinen Augen. der erste hätte ein Warnschuss sein können. Vielleicht gebe ich dir eine kleine Vorlage. Also ich habe nie in meinem Leben irgendwas Angestelltes gemacht. Abitur gemacht, hätte studieren sollen, bevor wir beim Urschleim anfangen. Und habe mich dann aber direkt für eine Selbstständigkeit entschieden, damals in der Gastronomie. Und wurde in der Zeit ganz klassisch angesprochen von einem Mitarbeiter der Ergo Pro damals.
Wie, du hast dich nicht bei dem beworben?
Nee, tatsächlich nicht.
Ich habe mir das gerade so ausgemalt, so Lorenz sitzt so im Abi, alle überlegen, sie schicken ihre Bewerbung raus, was sie später machen wollen, die einen an die Uni, die anderen gehen vielleicht irgendwie in eine Ausbildung und Lorenz sitzt da dran und denkt sich, ich gehe zur Ergo, das war schon immer mein Traum, ich schicke meine Bewerbung hin, hoffentlich nehmen die mich.
Genau das war mein Traum, also komplettes Gegenteil, wenn du mich damals, also du kennst mich ja, ich bin ja so einer von den zugehackten, schlimmen Verbrechern und ich bin damals rumgelaufen, wirklich mit Snapback, Baggy Jeans. Ich war ganz weit weg davon, irgendwann einen Anzug und ein Hemd zu tragen. Und wurde dennoch immer mal wieder angesprochen von ein und demselben Typen. Und irgendwann habe ich gesagt, na gut, wenn nur die Hälfte von dem stimmt, was er mir erzählt, dann scheint es ja super leichtes Geld zu sein für super wenig Arbeit. Na, gerade aus der Gastronomie, da hast du ja das Gegenteil, viel Arbeit für wenig Geld.
Und, aber dafür viel Leidenschaft.
Richtig, genau. Und habe mir das dann damals bei der Ergo Pro tatsächlich angeschaut und dann sind aber sehr schnell Unstimmigkeiten passiert. Also ohne jetzt Namen zu nennen, aber mein Strucki war der Sohn des Geschäftsstellenleiters und ich hätte ihn damals dann überholt, weil ich im ersten Halbjahr die ersten 3 Karrierestufen geschrieben hatte und dann hätte ich ihn sehr, sehr schnell überholt und dann sind plötzlich Verträge von mir und meinem Team verschwunden, weil im Gegensatz zum Maklertum oder anderen Tätigkeiten schickt man Verträge ja nicht selber weg, sondern gibt die bei der Sekretärin ab, die das Ganze für einen dann macht. Ja, und das war so die erste Red Flag, würde man heute, glaube ich, sagen.
Lorenz, bevor wir damit anfangen, ich glaube, da kommt eine ganze Menge, also an jeden, der hier zuhört, ich sage euch, das ist wie bei früheren Gästen hier, also ein Marcel Hopper fällt mir da zum Beispiel ein. Es ist eine Hollywood-reife Story, wirklich. Aber bevor wir damit anfangen, lass uns noch mal einen kurzen Schritt oder vielleicht einen halben Schritt zurückgehen, weil du hast was Spannendes gesagt. So wie der Typ mir das erklärt hat, klang das nach ziemlich leichtem Geld. Also viel Arbeit für wenig Geld. So, was war der Pitch? Hat er gesagt, hey Lorenz, wie wär's, hast du Bock, viel zu verdienen und wenig zu arbeiten? Lass mal Versicherung verkaufen. Oder was war so die Vision damals, wo du gesagt hast, hey, geil, ich mach das jetzt mal.
Ich war jung und naiv, sage ich jetzt mal. Also ich kannte viel Arbeit für okay Geld, ne? Und wenn ich dann abends unterwegs war in der Stadt, ich habe den immer getroffen, in jedem Club, in jeder Bar, in der ich irgendwie war, Der sah immer gut aus, der hatte immer gute Klamotten, Rolex, ne, und das mit irgendwie damals 20 Jahren. Und das war für mich so ein, okay, krass, bei dem, ne, muss ja irgendwie klappen. Und auch so tagsüber, der ist immer wieder in meinem Lokal vorbeigekommen, hat immer wieder Hallo gesagt. Und ich habe mich immer gefragt, also, wie kann das sein? Also was arbeitest du, um dir diesen Lifestyle leisten zu können, nicht zu arbeiten und trotzdem ein sehr gutes Außenbild zu haben? Und irgendwann, das war super wild, hat er mich angerufen, also wir haben mal Nummern ausgetauscht und meinte, hey, heute Abend ist eine Veranstaltung in München, willst du mitkommen? Und ich hatte gar keine Ahnung. Also ich wusste nicht, worum es geht, ich wusste nicht, worum geht's eigentlich? Und dann sind wir nach München gefahren, das war so eine Roadshow damals. Und eigentlich hat dann nicht er mich rekrutiert, sondern die Speaker auf der Bühne. Na, wie man es kennt, große Autos, große Uhren, auf geht's, ab geht's. Hier wird die Federbohr geschwungen.
Das ist super, super witzig, dass du das gerade erzählst, weil was viele gar nicht wissen, ich glaube, das habe ich in diesem Podcast auch noch gar nicht so häufig erzählt, ich habe auch zwei Strukturvertriebe hinter mir. Ich weiß gar nicht, ob man den ersten, vielleicht sogar drei, je nachdem, was man davon zählen will. Der erste Vertrieb, der erste Strukturvertrieb, mit dem ich in Verbindung gekommen bin, der hieß damals Immo Löwe. Das war so eine kleine Bude bei uns in der Gegend aus Schwäbisch Gmünd, wo ich herkomme. Und die wollten damals Immobilien vertreiben. Und dann bin ich da hingekommen, ähnlich wie bei dir hat mich jemand, den ich kenne, dahin eingeladen, ey, es gibt einen Vortrag, willst du mal nicht vorbeikommen? Ich so, ja gut, gucke ich mir an. Und dann ist da also so ein Typ in Anzug und Krawatte und schmierigem Haarschnitt und so, hat sich hingestellt und hat mal kurz in 15 Minuten erklärt, warum Immobilien geil sind und warum du mit Arbeit dir niemals was leisten können wirst, weil ein Haus so und so viel kostet und wie viel du mit einem Verkauf von einer einzigen Immobilie verdienen kannst. Ich war halt 17. Ne? Und ich dachte mir, Alter, das sind die Leute, die haben das Leben verstanden. Ne, bin dann nach Hause gefahren, habe meinen Eltern davon erzählt und die schon so, boah, Alter, hör auf. Ne? So, das war schon so das erste Ding. Und da bin ich ein paar Wochen lang samstags immer zu Schulungen hingegangen, aber da ist nie ein Geschäft zustande gekommen. Ich glaube, wir waren einmal bei einem Kunden draußen von einem Mitschüler von mir damals, oder jemand, den ich vorher kannte von der Hauptschule. Ich bin mir gar nicht mehr sicher. Jedenfalls bei den Eltern sind wir dann gesessen und dann hat er versucht, da was zu verkaufen und es hat nicht geklappt und dann habe ich mir irgendwann gedacht, ja, was mache ich hier eigentlich gerade? So. Und derselbe Typ, der diesen Immolöwe-Vertrieb hatte, der war auch bei der Deutschen Vermögensberatung. Und dann haben die mich angesprochen, so, hey, Immobilien ist jetzt nichts für dich, also da bist du vielleicht noch zu jung dafür, aber wie wär's, wenn du dir die Vermögensberatung mal anschaust? Und dann bin ich da drin gesessen und dann hat mir so ein Typ in so einem Info-Abend-Webinar eine halbe Stunde lang erzählt, wie wichtig Versicherungen sind. Und dann hat er uns allen so einen Zettel und einen Stift gegeben und so, schreibt mal die 30 wichtigsten Menschen oder so auf, die dir einfallen. Und auch da dachte ich so, what the fuck, Alter. Also ich kenne halt Leute, die sind alle noch in der Schule, verdienen keiner irgendwie Kohle. Und man kann das nicht dazu zählen, weil ich habe nie einen Vertriebspartnervertrag oder irgendwas bei der Deutschen Vermögensberatung unterschrieben. Aber also diese Akquise-Methode, die du gerade beschrieben hast, ich dachte mir, das ist gerade irgendwie so ein Flashback an meine Zeit damals, nur dass halt nicht um Immobilien ging, ne?
Ja, war ja klassisch. Also du sagst es gerade, Einarbeitung damals bei mir war, ich glaube, die beste und gleichzeitig schlechteste Einarbeitung, die du im Vertrieb haben kannst. Ja, pass auf, erzähl ich. Über Contact Backup to Excel, das war eine App, ich glaube, die gibt's, weiß gar nicht, ob es sie mittlerweile noch gibt, wurden all meine Handykontakte per Excel an meinen Strucki danach geschickt, nach diesem Event. Das heißt, da war nichts mit Liste, sondern da war, mein Strucki hat jetzt meine Handynummern. Und dann wurde ich an seinen Rechner hingesetzt und dann hieß es so, jetzt qualifizier durch, schreib dazu, welcher Name, welches Alter, welcher Beruf. Und dann qualifizieren wir in Mitarbeiter und Kunde. Es gab auch nichts anderes, es gab nur Mitarbeiter, Kunde. Und hier hast du einen Leitfaden und telefonier. Und warum sage ich die schlechteste? Weil es natürlich katastrophal ist. Die beste, weil ich gar nicht drüber nachgedacht habe, nicht zu telefonieren. Ne? Also diese Hürde zu telefonieren oder irgendwas nicht zu machen, wurde komplett weggenommen, weil das war einfach so. So, das machst du jetzt. Und nicht denken, einfach rennen. So wirklich klassisch los.
Ja, im Vertrieb heißt es ja immer, entweder du kannst nicht oder du willst nicht. Wenn alle Hürden von du kannst nicht genommen wurden, dann willst du nicht.
Ja. Tatsächlich war, heute sehe ich das aber ein bisschen anders und denke mir, man hätte es eleganter machen können, Und eine Einarbeitung, gerade im Bereich der Finanzen, sollte anders laufen als hier hast du einen Leitfaden und jetzt renn los.
Ja, aber das ist ja auch schon, wenn man das per Video anschaut, dann sieht man, du hast ja auch schon, du bist ja auch nicht jetzt jung oder so, ne? Du hast schon ein bisschen was hinter dir und das ist noch aus ganz, ganz alten Zeiten. Da hat man Datenschutz oder so noch ganz klein geschrieben, da war noch alles komplett egal und dann hat man halt auf diese Art und Weise gearbeitet, ne?
100%, also das ist 11 Jahre her, ne? Da, seitdem hat sich ja einiges geändert in der Branche, zum Glück.
Ja.
Ich weiß auch noch genau, wir hatten klassische Ein-Produkt-Philosophie. Damals gab es die neue Ergo SBU, da gab es ein neues Produkt, das da rausgebracht wurde. Und das war dann auch wirklich, ihr verkauft nur BU. Und dann gab es diesen einen Moment in meiner Karriere, wo ich meine Immo dann, beziehungsweise meine Gastro, so muss man sagen, die Gastro habe ich verkauft. Und habe mich dann für eine Hauptberuflichkeit entschieden, eben weil es sehr schnell sehr gut lief in der damaligen oder in damaligen Verhältnissen, ne, für Vertrieb. Ich habe sehr schnell die ersten guten Abrechnungen gehabt, auch wirklich gut vierstellig verdient nebenbei, trotz irgendwie 12, 14 Stunden Gastro am Tag. Und habe mir gedacht, hey, wenn ich da voll und ganz reingehe, kann ich das ja noch besser skalieren. Und zu dem Zeitpunkt, wo ich in die Hauptberuflichkeit wollte, habe ich dann mal gefragt, wie sieht's denn aus mit eine Altersvorsorge oder mit Haftpflicht, Hausrat, können wir das eigentlich? Und dann wurde mir tatsächlich gesagt, nein, wir machen ausschließlich BU. Mehr musst du nicht können, mehr musst du nicht wissen. Interessier dich am besten gar nicht mehr dafür. Und das war, glaube ich, dann so einer der ganz großen Punkte, wo es erstmal ein Fragezeichen kam, zumindest zu der Zeit damals bei der Ergo.
Okay. Spannender Punkt, wenn du gesagt hast, so, hey, wenn ich jetzt nebenbei schon ein paar tausend Euro verdiene, was passiert denn, wenn ich da voll mich reinknie? Den Gedanken haben nämlich ganz, ganz viele im Strukturvertrieb und häufig hängt der vor allem mit einer Wissenslücke zusammen, nämlich die Wissenslücke um das Thema Storno. Wusstest du zu dem Zeitpunkt schon, dass es sowas wie Storno gibt?
Nein, natürlich nicht. Also klar, hab ich mir gedacht. Also da muss man ja dazu sagen, es war auch sehr klug gespielt. Wir haben niemals Anträge direkt geschrieben, sonst war immer per Invitatio-Modell. Na, also nochmal zum Kunden, nochmal unterschreiben lassen. Das heißt, du hattest eine sehr hohe Storno-Sicherheit in den ersten Monaten. Na, natürlich beim Thema BU, wenn es dann doch mal zu teuer ist, irgendwann kündigt der Kunde. Aber ich war 6 Monate da. Also innerhalb der 6 Monate ist jetzt nicht so, dass eine riesen Storno-Welle kommt. Zu dem Zeitpunkt war es mir tatsächlich nicht bewusst. Kam später, ich glaube, da kommen wir nachher noch drauf. Das wird ein witziger Punkt.
Ja, nee. Das ist nämlich irgendwie so ein generelles Ding. Also ich glaube, über alle Strukturvertriebe hinweg, die wird immer gezeigt, so die Karotte, die du kriegen kannst, ja, also mit wie wenig Arbeit, wie schnell du, wie viel verdienen kannst. Aber keiner sagt dir, Digga, das ist ein Darlehen, was du da hast. Und gibst am besten nicht alles direkt für Kurs und Noten aus, weil es kommt der Storno früher oder später. Und diese Wissenslücke, ich glaube, wenn man die von vornherein richtig beigebracht bekäme, dann würden die Leute nochmal ganz anders über die Selbstständigkeit denken und über das Risiko, da jetzt voll einzusteigen oder so schnell voll einzusteigen oder würden zumindest klüger mit ihren Einnahmen umgehen. Ich glaube aber, der Grund, warum die ganzen Strukturvertriebe niemals was vom Storno erklären, ist sehr, dass sie glauben, dass dann die Produktion stagniert. Was denkst du?
Ich glaube ich auch. Also ich glaube, dass sehr viel Angst herrscht, Leute überhaupt aufzuklären.
Ja.
Und da muss ich sagen, also ihr wart ja, also du bist ja zeitgleich gekommen quasi mit meinem großen Wechsel, den ich gemacht habe in der Versicherung.
Ja.
Und auch vorher in den 8 Jahren in dem Vertrieb, wo ich nach der Ergo war. Es ist ja wie so eine Bubble, die zusammengehalten wird. Ne? Es darf kein Austausch nach außen stattfinden, ja nicht mit anderen Gesellschaften, gerade nicht mit Maklern, sondern wir werden alle schön klein gehalten, damit man wie so eine Art Kontrolle über die Mitarbeiter hat, ne, und auch, das ist jetzt ganz überspitzt dargestellt, ja, sektenmäßig quasi vorgeben kann, in welche Richtung die Gedanken gehen. Und ich glaube tatsächlich, dass sehr viele Angst vor dieser Aufklärung haben, weil dann könnten die Mitarbeiter ja anfangen, selbstständig zu denken. Und ab dem Moment, wo sie selbstständig denken, brechen sie aus diesem klaren Strukturvertriebssystem einfach aus.
Ja, es ist auf jeden Fall eine klare Meinung. Ich persönlich habe mir da auch schon häufig Gedanken darüber gemacht. Und wenn jetzt, oh Gott, wenn ich so drüber nachdenke, ich bin jetzt auch seit 10 Jahren in der Branche, ne? Vorhin hast du gesagt, das 11 Jahre, dachte ich mir, Alter, ist das lang. Aber dann kurz drüber nachgedacht, das ist bei mir jetzt auch das 10. Jahr. Und Irgendwann gewöhnst du dich dran. Irgendwann gewöhnst du dich dran. Storno gehört zum Geschäft mit dazu. Das ist irgendwie normal. Du kennst schon fast gar keine anderen Einkommensquellen mehr, außer du hast jetzt irgendwo Immobiliengeschäfte oder so. Und du freust dich darüber, wenn stornofreies Geld kommt, ne? Aber wenn du jetzt zu einem Außenstehenden, der keine Berührungspunkte mit der Finanzdienstleistung hat, wenn du zu dem kommen würdest und sagen würdest, hey, du hast hier Arbeit, du musst hier Leute anrufen, akquirieren, du musst sie beraten. Und wenn du die beraten hast, bekommst du das Geld. Aber das Geld, das gehört nicht dir. Du hast es zwar, aber innerhalb von 5 Jahren kann es sein, dass der Kunde sich umentscheidet und dann musst du das Geld zurückbezahlen. Willst du darauf eine Selbstständigkeit aufbauen? So, wenn du das mit Leuten mal besprechen würdest, das würde in den Köpfen der meisten Menschen einfach komplett verrückt klingen. So, und ich glaube auch bei den Zuhörern hier gibt es den einen oder anderen, der sagt, ah, was eine Scheiße, da musst du halt richtig beraten, dann ist halt Storno sicher und wenn du gut berätst, dann kommen keine Storni. Ja, kann schon sein. Kann schon sein. Aber versuch mal, über 10 Jahre lang so eine gute Beratungsqualität hinzukriegen, dass da keine Storni reinkommen. Weil das Storni ist nicht immer ein Beratungsfehler. Ich habe schon Storni erlebt, da haben Leute sich einfach getrennt, geschieden und das war einfach keine Kohle mehr da. Leute haben Job verloren. Leute haben ja aus ganz anderen privaten Gründen einfach gesagt, hey, im Moment habe ich kein Geld dafür. Ich komme sonst einfach nicht klar. Und gegen sowas kommst du auch nicht mit Beratungsqualität an. Deswegen, ich glaube tatsächlich, dass wenn du die Leute aufklären würdest von vornherein, offen, ehrlich, transparent, dass dann viel, viel weniger Leute sich für die Selbstständigkeit in den Versicherungsbranche entscheiden würden, wenn sie wüssten, worauf sie sich da einlassen. Auf der anderen Seite hast du ja auch ganz, ganz häufig so Leute, die sich darauf einlassen, schnell viel produzieren und dann in der Stornofalle sitzen. Weil dann musst du neu produzieren, um die Storni bezahlen zu können. Und dann kommst du da nicht mehr raus. Und das passiert tatsächlich auch recht häufig.
Ich wollte es gerade sagen, ich glaube, es würden weniger Leute starten, es würde aber auch der Branche gut tun auf der anderen Seite. Ne? Also, Callback vielleicht nochmal dazu. Mir wurde damals verkauft, pass auf, in der Gastro, ne, du hast deine Mitarbeiterkosten, du hast deine Läden, die du bezahlen musst, du hast deine Miete, du hast deine Fixkosten mit den Waren, die du einkaufst. Guck mal, hast du bei uns alles nicht. Deine Mitarbeiter werden bezahlt. Und ich wurde quasi aus der gesamtheitlichen Welt eines Unternehmers zurückgezogen in diesen Strukturvertrieb und mir wurde alles verkauft. Guck mal, all die Probleme, die du als Unternehmer hast, hast du bei uns nicht. Und dann gab es diese rosa-rote Brille, bitte.
Machen die bis heute, glaube ich. Bei uns bist du Unternehmer im Unternehmen.
Ja, Fabala Papp bist du. Also, das muss man einfach ganz klar so sagen. Es ist kein Unternehmertum. Na, du beschäftigst dich nicht mit den Dingen, die ein eigentlicher Unternehmer jeden Tag zu tun hat. Also, dir brauche ich es nicht erzählen, aber Mitarbeiterkosten alleine, na? Korrekte Abführung von irgendwelchen Sozialversicherungsbeiträgen, deine Buchhaltung dahinter, das machst du ja nicht im Strukturvertrieb. So
Machst
90
du als
Prozent.
Unternehmer optimalerweise auch nicht, sonst stellst du dir eine Buchhalterin ein, aber du musst dich halt mit dem ganzen Scheiß erstmal beschäftigen, bis du weißt, was da
100
auf dich
Prozent.
zukommt. Ne?
Ja,
So.
100 Prozent. Ha?
Ja.
Und
Ich persönlich sage immer, du wirst im Strukturvertrieb, wirst du zu einem, wenn du es gut erwischst, wenn du einen guten Vertrieb erwischst, wenn du eine gute Führungskraft erwischst, da gibt es ja einige, da wirst du zu einem verdammt guten Vertriebler ausgebildet. Und du kannst wahrscheinlich auch ein großes Vertriebsteam aufbauen und führen. Und dann ist es eigentlich auch scheißegal, ob du Versicherungen, Thermomix oder Staubsauger verkaufst, du wirst deinen Erfolg damit haben. Aber ein Unternehmen aufzubauen ist nochmal eine andere Disziplin.
100%. Also deswegen sage ich ja, das würde aber vielleicht der Branche helfen, von Anfang an klarer aufzuklären, weil was ist dieser negative Touch, den die Finanzdienstleistung hat, ist ja dieses Freunde, Bekannte und am Ende Produkte verkaufen, die vielleicht nicht die beste Qualität haben. So.
Ja.
Und ich glaube, das kommt genau daher, dass man ganz, ganz vielen Menschen so eine rosarote Brille aufsetzt und sagt, los, lauf mal los. Die selber gar keine Ahnung haben von dem, was sie machen, und dann nur noch auf diese Provisionsgier aus sind und auf dieses Unternehmer im Unternehmen sein quasi, um
Ja.
das möglichst stark nach vorne zu pushen. Ich glaube, das ist so die größte
Ich,
Problematik, die wir haben.
also, das Ding ist, ich glaube, du hast halt im Strukturvertrieb irgendwo so einen Spagat, den du machen musst. Zwischen, du musst die Leute irgendwo aktiv kriegen, du musst dafür sorgen, dass sie aktiv werden und dass sie ins Geld verdienen kommen, weil sonst fluktuieren sie. Und auf der anderen Seite musst du aber auch irgendwie gucken, dass du ja irgendwie eine Beratungsqualität halbwegs halten kannst, weil wenn dir alles im Storno um die Ohren fliegt, dann funktioniert das nicht. Und in dem ja, offiziell ersten, aber eigentlich dritten Strukturvertrieb, den ich kennengelernt habe, in dem ich war, fängt mit T an, hört mit X auf. Dort wurde uns beigebracht, also es gab einige, das war nicht generell so, aber es gab einige Standorte, und da ist ja so unterschiedliche Level. Ja? Dann hast du so, du bist ja Trainee, und dann bist du Beraterassistent, dann bist du, ich glaube, Juniorberater, Seniorberater und so weiter. Und es gab Standorte, da hieß es irgendwie, wenn du Teamleiter bist, dann darfst du dir eigene Beratungsansätze, eigene Leitfäden, eigene Strategien überlegen. Aber bis dahin liest du Leitfäden ab und verkaufst das, was man dir sagt. Und vertrieblich oder systemvertrieblich gesehen, also aus Sicht dessen, dass du die Leute aktivieren willst und den Umsatz bringen willst, ist es schon eine ziemlich geniale Strategie. Weil du den Leuten einfach diese Hürde nimmst, von sich etwas überlegen und sagst einfach, das funktioniert, mach das. Aber auf der anderen Seite, wenn du dieses Beratungsqualitätsthema anschaust, dann hast du irgendeinen, nennen wir ihn Strucki, der hat selber nie richtig beraten gelernt, weil er die ganze Zeit am Leute aufbauen ist. So, und das, was er an Beratung hat, das hat er von seinem Strucki gelernt und er hat auch selber nie richtig beraten gelernt und fachlich nicht, weil er die ganze Zeit am Leute aufbauen ist. Und dann ist das, diese Kette, die zieht sich durchs Thema Beratungsqualität überall durch. Wahrscheinlich nicht bei jedem. Wahrscheinlich gibt es auch wirklich sehr, sehr gute Leute, das will ich auch gar nicht sagen, aber dann hast du halt häufig die Problematik, dass Leute aus unterschiedlichsten Gründen manchmal Produkte verkaufen, die sie vielleicht nicht verkauft hätten, wenn sie andere Umstände gehabt hätten. Also es, wenn dem Strukturvertrieb, da wird immer so eine Art Provisionsgier unterstellt. So, die Leute sind alle gierig und die wollen super, super viel Kohle. Aber auf der anderen Seite stelle ich mir das schon vor, wenn du massiv Storni um die Ohren fliegen hast, weil deine Beratungsqualität im Team halt einfach scheiße ist und du musst das irgendwie zurückzahlen, dann kann ich mir schon vorstellen, dass da der eine oder andere schwach wird und vielleicht mal das Produkt vermittelt, was ein bisschen mehr Provision gibt, obwohl das andere vielleicht ein bisschen besser wäre.
Da gibt es ganz, ganz viele Punkte zu sagen, zu dem, was du gesagt hast. Also ich würde vielleicht vorne anfangen. Und das ist, also mein damaliger Strucki im zweiten Vertrieb hat mir immer gesagt, Strukturvertrieb ist wie ein Auto, das am Berg steht. Entweder du gibst Vollgas und du kommst weiter hoch, oder du lässt irgendwann nach und rollst rückwärts runter. Und ähnlich ist es, glaube ich, in vielen Vertrieben, die einfach immer mehr vorne raufladen, als hinten runterfällt und versuchen, das zu kompensieren am Ende des Tages. Einfach durch noch mehr Masse, die aufgebaut wird. Auf der anderen Seite, ich will ja gar nicht alles schlecht reden. Na, auch, ich habe gerade schon gesagt, das war die schlechteste und gleichzeitig beste Einarbeitung. So, es hat mir die Angst genommen, Menschen anzusprechen. Es hat wahrscheinlich aus mir trotzdem den Vertriebler gemacht, den ich dann die letzten Jahre war. Und es hat mir auch gezeigt, auf der anderen Seite, wie ich es vielleicht nicht machen will, was ich dann im zweiten Vertrieb besser umgesetzt habe. Also, du hast schon recht, wenn man eine bessere Aufklärung leisten würde, dann habe ich vielleicht auch gar kein Problem, im warmen Umfeld zu verkaufen. Das kann ja gut sein, wenn du ein gutes Produkt vertrittst, vertritt es ruhig in deinem Umfeld. Das ist gar kein Problem. Nur gib den Leuten vorher die Aufklärung, dass du ihnen sagst, was ist das für überhaupt für ein Produkt und nicht renn einfach nur los und verkauf, das wird schon werden. So, das ist, glaube ich, so dieser Spagat, den du wirklich hinbekommen musst, am Ende mit guten Produkten, guter Ausbildung, gar kein Problem für mich, auch bis heute.
Jetzt werden wir hier fast schon philosophisch. Es soll ja aber auch ein bisschen um deine Story gehen. Und du hast ja gesagt, in deinem ersten Vertrieb warst du ja jetzt 6 Monate, hast du gesagt. Na? Warum? Zu viel Geld verdient und dann keinen Platz mehr auf dem Konto gehabt? Oder?
Genau, ist übergelaufen. Nee, ich habe es kurz angesprochen vorhin. Ich hätte meinen Strukturleiter überholt. Dann sind tatsächlich Verträge von mir und meinem Team einfach verschwunden. Die waren nicht mehr auffindbar. Und dann mussten wir die neu schreiben. Und aufgrund des Invitatio-Modells wären die dann quasi ins nächste Halbjahr gefallen. Und ich hätte meine Stufe nicht geschrieben, dadurch meinen Strukturleiter nicht überholt.
Ah, wie
Und
schade.
genau. Naja, und es gab bei mir immer eine Regel in meinem gesamten Unternehmerleben war immer, hey, du kannst, wenn du mich scheiße findest, sag's mir, aber nicht hintenrum. So, hintenrum und Lügen fand ich noch nie so cool. Und dann war das so dieser Bruch an der Stelle. Und dann ist aber was Witziges passiert, weil wir hatten zum selben Zeitpunkt, hat die Ergo, die hatte so Halbjahresshows immer. Und damals war in München dann wieder in der BMW World, war eine Halbjahrestagung quasi. Und wir sind vorher hingefahren, ich mit einem Kollegen, und ich habe mich damals mit einer Freundin in München getroffen zum Kaffee trinken, die ich kannte, und er hat über Direktkontakt, ne, also dieses klassische, ich laufe durch die Straßen und spreche Menschen an, ob sie bei mir arbeiten wollen, hat er auch einen Kontakt in München quasi. Da haben wir gesagt, komm, wir fahren vor der JAT runter, wir treffen uns jeweils noch mit unseren jeweiligen Gesprächspartnern und danach sammle ich dich wieder ein und wir fahren dann in die BMW World. Und sein Kontakt hatte ihm aber abgesagt. Und was macht man dann so als Mensch, der es gewohnt ist, Direktkontakt zu machen, Leute anzusprechen? Er ist durch München gelaufen, hat Menschen angesprochen. Und hat dann witzigerweise unseren zukünftigen Strucki direkt kontaktet in München. Und dieser Strucki hat dann gesagt, ey, Moment, lass mich raten, du bist bei der Ergo Pro Stufe 1, 2 oder 3 und du willst, dass ich dich abwerbe. Und darüber sind wir in Kontakt gekommen, quasi mit dem neuen Verein, sind 2 Tage später dann nach Backnang gefahren, ist irgendwo bei Stuttgart in der Nähe.
Kenne ich sogar ganz gut. Ich komme aus der Stuttgarter Gegend. Backnang liegt immer so auf dem Weg Richtung Stuttgart, ja.
Das ist sehr witzig. Also ich kann es gar nicht. Ich war auch seitdem nie wieder da. Aber dann sind wir einmal runtergefahren, haben uns mit dem getroffen. Und nachdem ja gerade vorher dieser Bruch stattgefunden hat, ne, so dieser emotionale Bruch zu dem Vertrieb, waren wir natürlich sehr, sehr offen für neue Möglichkeiten und haben uns das angehört. Und dann haben wir sehr viele Gemeinsamkeiten gehabt. Also der junge Mann, mit dem wir uns da getroffen haben, war auch Ex-HMIler, einer der ganz alten HMI-Garde quasi, konnte sehr, sehr viel mit Ergo Pro, konnte mit dem System viel anfangen, hat uns stark emotional abgeholt zu dem Zeitpunkt und hat uns dann eben die Möglichkeit gegeben, in einem sehr neuen, sehr jungen Strukturvertrieb quasi wie von Anfang an mit dabei zu sein. Und da kam dann nochmal die Vision zu sagen, hey, vielleicht geben wir dem Ganzen noch eine zweite Chance. So, und das war dann der Eintritt in 8 Jahre bei einem neuen Vertrieb.
Willst du sagen, welches war, oder?
Ich habe damit kein Problem. Also wir sind dann bei der WWK gelandet, also Witwen- und Waisenkasse aus München.
Ja.
auch denen muss ich sagen, ey, das Unternehmen an sich, super Produkte, ihr werdet das bestimmt auch viel im Maklertum auch in den letzten Jahren gehabt haben, ne, gute Riester, gute BAV, gute LV-Produkte.
Riester haben wir ganz, ganz viel, auch in dem Strukturvertrieb, in dem ich war, da war der 5-Euro-Riester der WWK, der war legendär, Alter.
Ja,
das war
100%.
Junge, Junge, Junge. Ne? Und dann ICPPI-Modell und was weiß ich nicht was, also das war, das ist richtig lange gespielt worden, bevor die Riesterwende kam.
Dazu würde ich direkt eine Geschichte erzählen tatsächlich. ICPPI weckt direkt wieder Erinnerungen. Ich weiß nicht, wer von denen, die zuhören, sich damit überhaupt auskennen. Aber da kommen wir wieder zum Thema Ausbildung, weil uns wurde also damals ganz kurz angerissen, auch ähnlich wie du gerade erzählt hast, mein Strucki, der dann da war, 100% Strukturvertrieb, der hat das gelebt, ne? Aber der hat Strukturvertrieb gelebt, nicht Produktphilosophie. Und das heißt, er selber konnte uns gar nicht so viel erklären und dann wurden wir von anderen Leuten geschult, die irgendwo in der Struktur waren, als wir neu dazukamen. Und uns wurde erklärt, dass ICPPI quasi ein automatisches Trading-System ist, das automatisch Gewinne und Verluste erkennt und dementsprechend kauft und verkauft. Und zwar minutengenau. So. Und natürlich, wenn du das hörst und du hörst dir da 2, 3 Schulungen an und dir wird es so erzählt, dann denkst du dir am Anfang so, na, es wird schon passen. Die verkaufen das ja seit Jahren.
Krasses Ding.
Ja, und dann sind wir quasi losgezogen und haben quasi ein automatisches Trading verkauft, anstatt einer Altersvorsorge. Kam dann erst so 1,5 Jahre später raus, dass es ja eigentlich gar nicht so ist.
Ja, wild.
Spannend tatsächlich, ja.
Ja, ich hatte mal einen Berater bei mir in der Firma, ich hatte einen Angestellten. Wir haben, als wir die Spark gegründet haben, haben wir sehr viel auf Angestellte gesetzt. Von allen Angestellten, die ich hatte, ist genau einer übrig geblieben. Da kann ich auch ein Lied davon singen, was du da alles an Fehler machen kannst. Und wir hatten einen Angestellten, der hatte im Vorstellungsgespräch erzählt, dass er jahrelang in einem Strukturvertrieb war. Und dann, als ich ihn eingestellt habe, irgendwie ein halbes Jahr später, kam raus, der hat gar kein 34D. Und da habe ich gefragt, wie geht das? Du warst doch jahrelang vorher in einem Strukturvertrieb. Ja schon, aber ich habe nichts verkauft. Das war das eine. Aber das Witzigste ist, er hat Umsatz geschrieben, ne? Der hat Umsatz geschrieben, hat auch gut Umsatz geschrieben. Aber später, nachdem er dann gegangen ist, weil es einfach nicht gepasst hat, haben wir einfach festgestellt, er hat die Fondspolice als Depot verkauft.
Ja, huch.
Jo, wir haben uns gewundert, warum da immer ungefähr nach 2 oder 3 Monaten Storno reingeflogen ist. Also ja, auch sowas gibt's.
Tatsächlich, und da sind wir wieder von vorne, bei dem Thema Ausbildung ist halt einfach das, was ganz, ganz oft fehlt. Also ja, auch da, ne, positiv wie negativ. So, das ist in ganz vielen Strukturvertrieben, würde ich fast behaupten, mittlerweile so. Man kennt ja mittlerweile mehr. Man darf ja mittlerweile über den Tellerrand rausschauen und sich mit vielen Menschen unterhalten. Aber ja, es ist das. Wir waren wieder in einem Vertrieb und auch hier war wieder eine Sache gesetzt. Und das will ich gar niemandem vorwerfen, weil wahrscheinlich sind meine Strukturleiter selber damit aufgewachsen. es war wieder Masse ist Macht. Ne? Es war nicht Qualität, es war immer Rekrutieren vor Produzieren. Das war wirklich ein Spruch da drin. Also wenn du die Wahl hast, du sprichst einen Menschen an, auf Kunde oder Mitarbeiter, mach einen Mitarbeiter daraus, weil an einem Kunden verdienst du einmal, an einem Mitarbeiter verdienst du ein Leben lang.
Best
So.
case.
Genau, also war der Slogan dahinter. So, und dann ging es wirklich immer darum, Mitarbeiter sind Klebstoff. Wenn ich mir einen neuen Mitarbeiter einstelle, das Erste, was ich machen muss, sorg für 5 Direkte, sorg für Tiefe in der Struktur, sorge dafür, dass der langfristig der Mitarbeiter bleibt. Und hatte, ich würde es heute retrospektiv wahrscheinlich eher mit einem Network-Marketing-System letzten Endes sogar vergleichen, als mit einem wirklichen Strukturvertrieb. Weil Vertrieb war nie das Thema, es ging mehr um Struktur und es ging mehr darum, bau dir 100, 200, 300, 500 Leute auf.
Bau 6 Direkte und die brauchen dann nur noch 6 Direkte und wenn die dann auch noch 6 Direkte haben, dann hast du ausgesorgt.
Richtig, dann holst du dir eigentlich jetzt schon den Heli.
Ja, gibt es auch so eine Formel, ich glaube 6 mal 6 ist 42 oder sowas.
Genau.
Yeah. Oh, sorry, ich schwebe in Nostalgie. Erzähl bitte weiter.
Ja, und natürlich die ersten Jahre spielst du das mit. Ne? Ich habe mein eigenes Büro in Nürnberg dann bekommen und da muss man auch, also 100% Vorteil, man kann nicht, das ist ja nicht alles negativ so. Ich wurde da finanziell sehr groß.
Du wärst keine 8 Jahre dort geblieben, wenn alles scheiße wäre.
Ja, 100%, ne? Also es war ja auch cool. So, du hattest eine Firma, die grundsätzlich gerade neu erst einen Strukturvertrieb hatte, für die, also man muss es ja einfach sagen, die WBK an sich ist ja schon ein sehr oder eher konservativer Laden, für den Strukturvertrieb vielleicht gar nicht so passend ist im ersten Moment.
Ja.
Und man hat sich so von beiden Seiten angenähert. Wir kamen damals aus dem FBDD, hieß es, glaube ich, damals. Die haben sich dann auch gesplittet. Der eine Teil ist WWK geblieben, der andere ist zur Barmenia gegangen, unter der FBD dann weitergeführt. Und wir sind eben der Teil gewesen, der bei der WWK geblieben ist. Und da hat man sich so angenähert. So für die WWK, die jungen Wilden, für uns auf der anderen Seite immer mal wieder Kontakt mit eher einem Agentursystem auf der anderen Seite, das die WWK ja jahrelang sehr erfolgreich auch gelebt hat. Und wir hatten schon auch Unterstützung. Also wir hatten finanzielle Unterstützung, uns wurde das Büro mitbezahlt. Wir hatten immer mal wieder Seminare, damals in Braunschweig, unsere Starterseminare, da wurde uns finanzielle Unterstützung geboten, wenn wir da dann hochgefahren sind und so weiter. Also da waren schon positive Punkte dabei. Was nur immer gefehlt hat, war auch da der Ansatz, wie berate ich denn einen Kunden, dass der auch ganzheitlich bei mir bleibt? Und wie berate ich denn mehr als einfach nur eine Einproduktphilosophie? Weil konnte ja auch keiner bei den Leuten, die uns ausgebildet haben. So. Und jetzt kommen wir zu dem Thema. Da sind wir das erste Mal auch mit dem Thema Storno dann in Berührung gekommen. Und ja.
Erzähl mal, wie kam es dazu? Also das, was du ja gerade erzählst, ist ja super, super spannend, weil ganz, ganz viele Strukturvertriebe, wenn sie neu gegründet werden, die schreiben sich genau das auf die Fahne. Wir sind neu, wir sind anders, wir sind frisch, wir sind, keine Ahnung, wir machen was komplett Neues. Und bis ich dich kennengelernt habe, dich und deine Truppe damals, hatte ich gar nicht auf dem Schirm, dass ein Versicherer einen eigenen Strukturvertrieb hat, also gerade bei der WWK. Ich kannte WWK immer nur als guten Riester-Anbieter. Ich habe später auch herausgefunden, dass die wohl ziemlich gut im BAV-Game sind. Habe ich zumindest gehört. Aber dass sie dann auch noch eine separate Firmierung haben, wo die auch noch einen eigenen Strukturvertrieb haben, das hatte ich gar nicht so auf dem Schirm. Das habe ich erst durchaus so ein bisschen mitbekommen. Und ich glaube, das ist ja jetzt nicht komplett irgendwie was special, ne? Weil WWK hat jetzt einen eigenen Vertrieb, ich glaube Ergo hat auch einen eigenen Vertrieb, dann die Ergo Pro, ich glaube die Barmenia hat einen eigenen Vertrieb, die Barmenia Impact und mich würde es nicht wundern, wenn irgendwelche anderen, was ich auch noch eigene Vertriebe hätten, die dann irgendwelche ganz wilden Namen haben. Ich glaube, was vielleicht auch wichtig ist zu wissen, wenn man das jetzt einfach mal so ganzheitlich betrachtet, ist, dass der Strukturvertrieb der Versicherung nicht die Versicherung ist.
Ja.
Weil, ich glaube, Ergo hat ziemlich geile Produkte.
Ja.
Es gibt aber auch Dinge wahrscheinlich, wie es in jedem Strukturvertrieb ja auch gibt, die Ergo Pro gemacht hat, auf die Ergo nicht besonders stolz ist.
Ja.
Genauso wird es wahrscheinlich auch bei der WWK sein. Ich glaube, die hat auch ziemlich geile Produkte für gewisse Zielgruppen. Aber der WWK-Vertrieb als separates Unternehmen wird wahrscheinlich auch die eine oder andere Sache gemacht haben, auf das die Unternehmung WWK selbst wahrscheinlich nicht besonders stolz ist. So. Und da zu unterscheiden von außen ist, glaube ich, auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt.
Ich glaube, man kann das sogar noch weiter differenzieren. Also bloß weil eine Person innerhalb des WWK, Ergo, Barmenia Strukturvertriebs vielleicht was gemacht hat, was jetzt nicht so cool ist, ist ja auch nicht der ganze WWK, Ergo oder Barmenia-Vertrieb scheiße.
Ja,
Sondern
ja.
es ist dann halt die Außendarstellung. Das ist immer so, wenn einer halt, gerade wenn es dann größer und medial publik wird, neigt man sehr schnell dazu, tatsächlich mit dem Finger drauf zu zeigen. Aber du hast 100% recht. Also die Gesellschaft hat erstmal mit der Form des Vertriebs und dann auch mit dem Einzelberater vielleicht gar nicht so die Berührungspunkte. Und ich glaube, die wissen auch oftmals gar nicht, was eigentlich so alles vor sich geht innerhalb der Vertriebe.
Das Wildeste, was ich von so einem Vertrieb mal gesehen habe, das hat mir mal jemand zugeschickt. Das war, pass auf. Leute werden befördert und zur Beförderung gibt es ein Ritual. Da stehen die vor dem Hotelzimmer, oder nicht vor dem Hotelzimmer, sondern vor dem Hotel, außenrum die ganze Menschenmasse, die stehen da in Unterhosen dran und werden dann mit Eimern Wasser, werden die dann voll gespritzt und das ist dann die Taufe im Vertrieb, wenn du eine bestimmte Stufe geschrieben hast. Und dann gibt es noch ein Gedicht, was dazu aufgesagt wird. Und das fand ich so komplett wild. In welchem Job gibt es das, dass du getauft wirst, wenn du Stufe 2 oder 3 geschrieben hast, weißt du? Das ist so eine der Stories, wo ich an sich eigentlich ziemlich harmlos finde, aber auf der anderen Seite auch super, super witzig, weil das erfüllt doch genau dieses Klischee, was andere immer sagen, dass du diesen Sektencharakter oder sowas hast. Weißt du, was ich meine?
Also ich kenne das Video, von dem du da redest.
Ja.
Und ich bin ja ganz, ich hatte eine Situation im Kopf, nämlich, ich weiß nicht, hast du Kinder? Nee, du bist auch noch ohne Kinder, ne?
Ich habe 200.
Ja, same. Aber unser Hund wird nicht nach Hause kommen und uns erzählen, ey, ich musste mich vor 100 Leuten ausziehen und wurde mit Wasser übergossen. ich habe mir immer die Situation vorgestellt, mein Kind, also das ich noch nicht habe, aber vielleicht irgendwann, kommt nach Hause und erzählt mir diese Geschichte. Ey, du wirst gar nicht glauben, was mir passiert ist. Ich musste mich auf die Unterwäsche ausziehen und wurde mit Wasser übergossen. Und boah,
Was man dann taub.
Ja, ich weiß nicht, wie man da als Elternteil reagiert. Also, und wie man da dahinter stehen kann langfristig. So, spätestens da muss man sich doch mal überlegen, bin ich bei einer Versicherung, bin ich bei einem Finanzdienstleistungsvertrieb oder was ist das hier genau? Also, wie du sagst, das wird ganz, ganz, ganz übel, was da an Videos existieren.
Ja. Hast du in deinen 8 Jahren in einem, ja, in so einem Vertrieb, hast du da vielleicht auch eigene Erfahrungen gemacht, wo so ein paar wilde Stories passiert sind, die du teilen darfst, oder ist das alles unter NDA-Verschluss?
Ich bin da ja ganz offen, weil wir erzählen ja quasi das, was passiert ist, ne? Ich fange vielleicht da auch einen Schritt vorher an. Also es ist ja ganz viel passiert, was gut war und was auch Spaß gemacht hat, ne? Und das muss man auch sagen, auch da wurde sehr viel finanziell unterstützt bei uns. Also zu meiner Zeit damals wurde man weder mit Wasser übergossen noch Ähnliches, sondern wenn man die erste Karrierestufe geschrieben hat, wurde von dem Unternehmen 5 Tage auf Mallorca bezahlt. Und das Ganze damals angelegt als Führungskräfteseminar. Und also Flug hast du selber gezahlt, aber der Rest war komplett übernommen, bis auf dann deinen Alkohol- und Zigarettengenuss vor Ort, aber der Rest war quasi bezahlt. Und an sich fand ich das auch ein cooles Thema und das hat mich auch motiviert zu sagen, ey, guck mal, wie geil ist es, du schreibst die erste Karriereposition, die erste wirkliche, du stehst dann schon kurz vor der Hauptberuflichkeit mehr oder weniger und darfst dann 5, 6 Tage auf Mallorca verbringen. Und als ich damals angefangen habe, war das, wir hatten uns dann so eine Villa oder so ein, ja, ich weiß gar nicht, wie man das nennt, ja, ich würde es Villa nennen, hatten wir uns gemietet als Team und sind dann da quasi abends mit Outdoor-Kitchen und Cooking und das war ein super geiles Teamgefühl und das ist aber irgendwann abgedriftet. Dann war es nicht mehr, wir mieten uns gemeinsam irgendwas und haben quasi eine gute Zeit vor Ort, sondern dann war der primäre Charakter von Mallorca irgendwann genau das, was man im Kopf hat, wenn man an Mallorca denkt, nämlich Ballermann und gib ihm. Und das ist tatsächlich ausgeartet, dass dann ein Hotel gebucht wurde, das direkt am Ballermann liegt, das fußläufig 3 Minuten zum Bierkönig hatte. Und die Motivation war nicht mehr, hey, guck mal, du wächst mit deinem Team zusammen und es gibt eine gute Ausbildung, sondern die Motivation war eher, ey, schau mal, und du bist jeden Tag vollkommen zu, bist besoffen bis morgens um 6 und wenn du in der Schulung einschläfst, ist gar nicht so schlimm, weil abends feiern wir ja wieder. Und das, ja, da gab es Geschichten von Referenten, die morgens ihre Stunden verschlafen haben, die sich teilweise, die so betrunken in ihrer Stunde noch waren, dass sie sich an Flipcharts festhalten mussten, dass quasi ja auch viel passiert ist, sage ich jetzt mal vor Ort, dass einige Mitarbeiter den Weg ins Hotel gar nicht mehr gefunden haben. Und es wurde aber dann fast schon als Propaganda benutzt, ne? So, ey, guck mal an, wir sind so cool, wir sind, bei uns geht's wirklich um diesen Lifestyle, um Party, um, ne, hier, also, ich weiß gar nicht, ob man das sagen darf, ich mach's einfach, um Frauen, um, ne, also, so dieses klassische, das, was man sich vorstellt als, hey, ich bin erfolgreicher Vertriebler, das gehört jetzt zu meiner Lebensrealität.
Wobei, ziemlich traurig, wenn deine Lebensrealität aus Saufen besteht und du erfolgreicher Vertriebler bist. Also hast du nichts anderes zu tun, außer einen Bierkönig abzuhängen oder was, Alter? Ja.
Und ja, aber
Aber
da kommen
vielleicht
wir.
sage ich das auch deshalb, weil ich noch nie vom Ballermann war. Aber ich habe Stories von anderen gehört, die dort waren. Und das Wildeste, was ich bisher von Malle gehört habe, ist, dass jemand ein Bett aus dem Fenster, aus dem Hotelzimmerfenster geworfen hat, aufgrund von Alkoholisierung. Und was ich auch, ja, oh nee, das erzähle ich nicht, egal.
Verstehe ich.
Ja,
Verstehe
bleiben
ich
wir
sehr, sehr
weiter bei
gut.
deiner Story.
Ja, es kam immer mehr so Sachen dazu. Also, wenn wir so den Weg, bevor wir jetzt, glaube ich, so in die ganz wilden Stories eintauchen, wenn wir einfach mal den Weg lang gehen, na, war bei mir, glaube ich, so nach auch der Hälfte der Zeit, habe ich irgendwann so diese rote Brille verloren. Na, also so diese rosarote Brille, wo ich gesagt habe, hey, 100% Liebe und du hättest mich in den ersten 4 Jahren, du hättest mich aufschneiden können, ich hätte wahrscheinlich grün geblutet. Na, also ich war 100% identifiziert mit diesem Unternehmen. Es gab für mich nichts anderes als WWK. Ich habe Leute, die selber, also ich war selber einer von denen, na, die gesagt haben, hey, du unterhältst dich mit anderen Vertrieben, was soll das? Hier, es gibt nur uns und wir sind eine Familie und alle anderen außenrum sind, na, die Bad Boys und die Schlimmen. Und das habe ich so nach 4 Jahren, glaube ich, habe ich das abgelegt. Und das hat sich eher gewandelt, weil dann war so das erste Mal tatsächlich so dieser große Storno-Umbruch, ne, wo man so gesagt hat, so, also du lädst zwar auf und du schreibst positive Produktion, aber so 20% plus minus deiner Produktion kippt auch wieder.
Gab es dafür einen bestimmten Grund? Oder war es jetzt irgendwie eine schwierige Marktphase? Oder lag es an Beratungsqualität? Oder bei 20, also 20 bis 30%, das ist schon viel.
Also ich würde behaupten, das ist auch mein persönlicher Eindruck, dass in einem reinen Strukturvertrieb, es gibt auch andere, ne? Also darf ich hier Namen sagen? Also ich sage das aus meiner Wahrnehmung einfach nur. Nehmen wir eine Teles, eine Tekes, nehmen wir eine, so, also quasi Mehrfachagenten-Maklerstrukturvertriebe, die deutlich mehr und deutlich besser auf Beratung geeicht sind als so ein klassischer Strukturvertrieb, die werden wahrscheinlich nicht so hohe Stornoquoten haben.
Nee, also gut, es gibt, kommt natürlich ein bisschen auf den Bereich an, wie es aussieht. Aber ich kenne halt die Stornoquoten, die wir bei uns im Bereich damals hatten, oder das, was uns damals gesagt wurde. Ne? Uns wurde immer gesagt, du musst gucken, dass du deine Stornoquote immer unter 10% hältst. Über 10% gibt es Ärger. So, ob das jetzt tatsächlich dann so eingehalten wurde oder nicht, konnte ich ja nie kontrollieren. Und du hast ja nie den Einblick auf die Gesamtstruktur. Aber das ist so die Philosophie, die immer gepredigt wurde, so dass die Stornoquote ein Indikator auf Beratungsqualität ist. Und wenn die Beratungsqualität halt entsprechend schlecht ist, dass auch die entsprechende Stornoquote dann überhand nimmt. Und auch von anderen größeren Organisationen, ich meine, also wenn ich mir jetzt zum Beispiel den kompletten Bereich anschaue, der mit uns zusammenarbeitet, da sehen wir auch gewisse Stornoquoten. Und da sind wir auch deutlich unter 10% im Schnitt. Ja. Aber deswegen sage ich, also 20 bis 30, das klingt schon nach. Ich weiß nicht, was sie da gemacht hat oder wie es dazu kam, deswegen frage ich auch, weil ich habe auch von, gut, das war wahrscheinlich auch noch vor deiner Zeit, ich habe auch von Menschen gehört in Vertrieben, die Verträge geschrieben haben, um irgendeine Beförderung zu bekommen und nach der Beförderung wurden die Verträge wieder storniert, weil, keine Ahnung, weißt du, solche Geschichten. Aber ich glaube, das war noch vor Zeiten der Stornohaftung, bin ich mir nicht sicher.
Nö, habe ich auch mitbekommen. Also
Ja.
100%. Also was bei uns normal war, das war so ein normales Grundrauschen, waren so 15%. Ja? Man muss aber jetzt halt auch wieder, muss halt differenziert betrachten. Ich selber war sehr, sehr jung zu dem Zeitpunkt. Ich war 22, 23. Ja? Dieses ständig Rekrutieren vor Produzieren, gerade vor nachhaltigen Produzieren, war ja immer ein Thema. Und im Normalfall rekrutierst du ja auch nicht qualitativ nach oben. Das heißt, wenn ich selber 22 bin, wen rekrutiere ich? Ich rekrutiere keinen erfahrenen 30-jährigen Unternehmer mit einem riesen Umfeld oder der sich dann selber auch in eine Beratung reinsetzt, sondern ich rekrutiere in meinem Umfeld. Also ich rekrutiere 20, 21, 22-Jährige, die wiederum wahrscheinlich auch eher in deren Alterskategorie neu aufbauen. Und somit hast du ein sehr, sehr junges Vertriebsteam. So, und in diesem jungen Vertriebsteam machst du dir einfach keine Gedanken. Du machst dir keine Gedanken über Storno, du machst dir keine Gedanken über eine vielleicht auch Beratung, die jetzt nicht allumfassend ist, wo es jetzt nicht 100% darum geht, was muss ich bei einem Kunden eigentlich machen? Also wirklich eine qualitative Beratungsleistung vor Ort. Und fährst auch wieder eher eine Ein-Produkt-Philosophie. So. Und das kann einfach schneller kippen, als wenn du alleine, und das kannst du auch in der Ausschließlichkeit machen, eine gesamtheitliche Beratung hast. Also ein Kunde, der 3, 4, 5, 6 Produkte bei mir hat, der bleibt ja auch bei mir. Ein Kunde, der nur seine Altersvorsorge bei mir hat und der wird von einem anderen Vermittler angesprochen oder der wird doch mal drüber geschaut oder doch mal verglichen, der storniert im Zweifel auch wieder. Ja. Und dann hatten wir so diese Grenze 20% erreicht. Und das war dann auch der Moment, wo ich mich intensiv, auch damals mit einem Geschäftspartner, den du ja auch noch kennst, auseinandergesetzt, wie können wir eine Beratung auf die Beine stellen, die qualitativ hochwertiger ist, die den Kunden mitnimmt, wo ich mehrere Produkte beim Kunden installieren kann. Und das hat aber nie so ganz Anklang gefunden in der Firma. Also das wollte man eigentlich nicht so hören, das wollte man eher weg, also so wie so in die Schublade packen und weiter diese Schiene fahren mit, hey, wenn wir einfach nur mehr aufladen, als wir verlieren, dann ist die Stornoquote ja auch wieder in Ordnung. Also konzentriert euch lieber darauf, wie können wir mehr Produktion schreiben, anstatt wie können wir die bestehenden Leute zu besseren Verkäufern machen.
Und glaubst du, das ist der richtige Weg?
Auf gar keinen Fall.
Ich meine, also es klingt ja immer so schön, ja, ich mache einfach nur mehr und dann ist das, was hinten runterfällt, im Vergleich nicht mehr so schlimm. Aber wenn du jetzt einfach mal überlegst, wenn du mehr machen könntest, würdest du es ja machen. Also es ist ja nicht so, dass du unendlich nach vorne skalieren kannst. Ja? Du kannst dich natürlich weiterentwickeln, gar keine Frage. Aber wenn du jetzt einfach sagen würdest, meine Stornoquote jetzt ist 20%, nächsten Monat mache ich einfach so viel Produktion, dass sie nur noch 5% ist. Also stückzahlmäßig ist das immer noch die gleiche Storno. Menge, aber die Quote wird halt kleiner, weil ich so viel mehr produziere. Wenn du das könntest, dann würdest du es ja machen. So, das ist die eine Sache. Und die andere Sache, wo ich mir gerade denke, ist so, okay, wenn du es unternehmerisch vertrieblich betrachtest, ja, jeder neue Vertragsabschluss bedeutet einen Gewinn für deine Struktur, für dein Team, für dein Bankkonto. Aber was bedeutet das denn für die Leben von Menschen, die diese Verträge abschließen? Also das ist ja nochmal eine ganz andere Fragestellung. Ich weiß nicht, ob das der richtige Ansatz ist.
100%. Also ich bin ja froh, dass das Produkt, das wir verkauft haben, qualitativ gut war. Und das muss man einfach sagen, wir haben damals ganz, ganz viel ICPPI gemacht. Irgendwann kam dann die Fondsrente, ich glaube 2.0 hieß sie bei der WWK. Es war ein super gutes Produkt, damalige Verhältnisse mit 0,8% Effektivkosten, glaube ich, die sie hatten, was für den Zeitpunkt auf dem Markt unglaublich gut war. Auch mit zum ersten Mal irgendwelche Vanguard-Fonds mit aufgenommen. Also das Produkt an sich war nicht schlecht und wir haben auch nicht übermäßige Beiträge geschrieben, aber wir haben halt immer nur ein Produkt geschrieben. Und das bindet weder den Kunden, noch ist das eine Finanzberatung nach heutiger Sicht, die ich auch nochmal machen würde. Sondern
ich glaube auch, wenn der Kunde dann irgendwie von jemand anderem angesprochen wird, und das hast du ja halt immer, wenn du mit den Kunden nicht super, super connectest, verlierst du die Kunden. Und ich habe auch Kunden verloren, die haben auch gut Leistungen ausbezahlt bekommen aus den Versicherungen und alles. Ich hatte einfach nur keine Zeit mehr, um mich um die persönlich zu kümmern. Dann wird er halt von irgendjemand aus einer anderen Bude angesprochen und dann ist er halt weg.
Ja.
Und wenn er nur ein Produkt hat, so ey, ganz ehrlich, Lorenz, dein Produkt kann so geil sein, wie es ist. Ich finde einen Weg, es kaputt zu reden als Verkäufer, als Vertriebler. Und ich finde einen Weg, meins besser darzustellen als deins. Und den Kunden, der weitestgehend unwissend ist, auch zu überzeugen.
Ja.
So, das ist, glaube ich, eine Riesenproblematik. Und ja, eine Gesamtberatung aus Grund von Stornosicherheit ist sicherlich eine gute Idee. Aber ich glaube, noch viel, viel bessere Idee ist auch, wenn du es irgendwie hinkriegst, ne, aber eine ordentliche Kundenbindung aufzubauen und dafür zu sorgen, dass der Kunde regelmäßig mit dir in Kontakt steht und vielleicht auch mal in den Vertrag reinschaut und sieht, was passiert. Ich glaube, der größere Punkt, den Strukturvertriebe halt machen, ist so eine Art Fire and Forget. Abgeschlossen und danach weg. Und dann kein Kontakt mehr zum Kunden. Das ist, glaube ich, auch ein riesiger Punkt für das Thema Storno.
Ja, wir haben, das kam dann, wir haben dann irgendwann Forfina tatsächlich bei uns eingeführt im Vertrieb. Aber auch da witzig, wir haben Forfina nicht genutzt, wie man es vielleicht nutzen sollte, sondern wir haben weiterhin eine Ein-Produkt-Philosophie gemacht. haben aber ganz klar in der Arbeitsweise natürlich erklärt, hey, lieber Kunde, wir kommen natürlich einmal im Jahr vorbei und es gibt Check-up-Termine und da gab es natürlich nie. Also es war Kunde anhauen, umhauen, abhauen, ne, wie man so schön sagt. Und es war einfach wirklich dieses Strukturvertriebsthema.
Ich glaube, das ist der älteste Vertriebsspruch der Welt, ne?
Ja, 100%.
Der Einzige, der älter ist, ist der Lieblingssatz eines Vertrieblers. Umsatz.
Ja.
egal, erzähl weiter bitte.
Ja, und wie gesagt, da kam so, also auch nach 4 Jahren war dann so, dass wir gesagt haben, hey, wir wollen mal was anderes und wir haben dann auch ein Agentursystem eingeführt. Also, ne, wir hatten einmal die Struktur für die Neukundenakquise, dann hatten wir Agenturisten, die den Kunden nachversorgt haben am Ende des Tages und haben dann auch eine ganzheitliche Beratung quasi nachgedeckt. Dann hat man auch gemerkt, da ist ganz, ganz viel noch passiert. Und zeitgleich kam aber wahrscheinlich das, was mir den Nacken oder das Genick gebrochen hat. Ja, ich habe diese Philosophie ja gelebt, so dieses Rekrutieren, Rekrutieren, Rekrutieren. Und ich habe damals 2 Jungs eingestellt, die aus dem Network Marketing kamen. Und einer dieser Jungs hatte nicht die beste Bonität, würde ich heute sagen. Und du kennst es, dann ist es in der Finanzdienstleistung eher schwierig. Also, wenn ich jetzt nicht die beste Bonität habe, dann kann ich vielleicht noch einen Versicherer oder einen Makler finden, der sagt, hey, ich trage das Risiko selber und ne, ich nehme dich auf mein eigenes Risiko trotzdem mit auf. Die WWK hat es damals nicht gemacht. Und dann hat man sich auch da eben committed und hat gefragt, wie machen wir das? Und dann wurde mir damals tatsächlich gesagt, ja, du hast jetzt 2 Möglichkeiten. Entweder ihr macht einen U-Boot-Vertrag, also auf einen anderen Namen.
Was zur Hölle ist denn bitte ein U-Boot-Vertrag?
Hast du noch nie mit zu tun gehabt?
Ich bin noch nie im Leben in dem U-Boot gesessen.
Okay, das ist ganz leicht. Ein U-Boot-Vertrag ist ein Vertrag, der nicht auf der Oberfläche auftaucht, sondern quasi auf einen anderen Namen läuft.
Legal?
Natürlich nicht. Aber
Okay.
wir kommen dazu gleich nochmal, weil jetzt wird's richtig crazy. Also ab jetzt, ne, jetzt tauchen wir in crazy Strukturvertriebsgeschichten ein.
Okay.
Oder die Alternative, ich mache die Beratung. Und zu dem Zeitpunkt, ne, ich dachte mir noch, ja, wenn ich die Beratung mache, dann wird das Ganze schon funktionieren. Und
Also, dass der andere Typ dann quasi ein Tippgeber ist. Also, du hast dich nicht für die
genau.
illegale Variante entschieden, sondern für die legale.
Genau, richtig. Wir haben dann, wir
Erstmal
sind den
klug,
Weg
ne?
gegangen, dass ich die Beratung quasi übernommen habe und aber auch natürlich die Verträge über mich eingereicht habe.
Ja.
So, und jetzt waren wir in relativ hohen Größenordnungen irgendwann unterwegs, weil auch der hat eine Masse an Network-Marketern mitgebracht und auch die haben irgendwann angefangen, letzten Endes Kunden zu bringen. Und nachdem wir ihn nicht anbinden konnten, war das dann ein Rattenschwanz mit seinen Leuten im Hintergrund und so. Ist egal. Ich habe den ganz großen unternehmerischen Fehler gemacht. Ich habe sehr, sehr viel über mich eingereicht an Umsatz, den ich dann auch ausgezahlt habe. So, für alle so zum Pi mal Daumen. Ich habe so 33 Promille Eingangssatz gehabt dann und habe aber 28 Promille ausgezahlt. Aha, immer schön auf Rechnung. Aber wir wissen ja, wie es ist. Versucht das Geld mal zurückzuholen, wenn das Ganze dann irgendwann kippt. So. Und genau das ist passiert, nämlich das war Anfang Corona. Und ich weiß so genau, das war die schlimmste Abrechnung meines Lebens, war direkt mit Anfang Corona, waren 45.000 Euro Minus auf einer Abrechnung.
Das ist scheiße.
Aha, und da stehst du da. Du hast keine digitalisierten Prozesse, du hast keine Ahnung, wie du auf Kundensuche gehst, auch dein Vertriebsteam, du kannst es denen ja auch nicht weitergeben, du kannst ihnen ja nicht sagen, geh zum Kunden, weil darf man nicht. Du kannst denen aber auch nichts an die Hand geben, um Kunden zu schreiben und stehst jetzt da mit 45.000 auf einer Abrechnung. Da kam noch viel, viel mehr. Also gesamt habe ich zurückgezahlt, glaube ich, 160.000. Und das war so der Zeitpunkt, da wurde es richtig, richtig ungemütlich. Und da ist auch ganz, ganz viel dann privat passiert, kurz davor die Wohnung zu verlieren und so weiter. Und da habe ich zum ersten Mal aber auch eins gemerkt, nämlich in diesem Strukturvertrieb wurde ein Satz, also es war quasi unser Umsatz, aber es war nur mein Storno. Na? Und das war in dem Moment dann auch was, wo ich mich kurzzeitig sehr alleine gelassen gefühlt habe, weil es wurde mir geraten, reich den Umsatz über dich ein, wir feiern den Umsatz und hey und auf geht's und ne, Karrierestufen und alles ist super. Und dann kam es zu dem Punkt, wo der Storno kam und plötzlich stand ich da und es wurde gesagt, naja, du hast dich ja entschieden, das über dich einzureichen. Na, weiß ich ja nicht.
Vor allem das Miese an dieser ganzen Geschichte ist ja, du kannst es ja nicht abschätzen. Und du meinst es ja auch gut und du hast ja gute Empfehlungsgeber und du wirst es ja nicht verlieren, weil du eine Opportunity darin siehst. Aber genau das ist das, was ich ganz, ganz vielen Leuten immer sage, ist, wenn die mich fragen, hey, warum arbeitet ihr jetzt mit dem Maklerpool zusammen, mit dem ihr zusammenarbeitet? Hey, ganz einfach, weil die machen die Abrechnung. Die machen die Abrechnung, ich muss mich da um nichts kümmern. Und die holen den Storno zurück und ich hafte nur für das Geld, was ich eingenommen habe und jeder andere haftet für das Geld, was er bekommt. Und es juckt mich nicht. Wenn da ein Storno kommt, ich zahle meinen Teil zurück und alles andere tangiert mich nicht. Wenn du es irgendwie anders machst, wenn du selbst abrechnest, wenn du ein strukturiertes System aufbaust, was zu wahrscheinlich 90% oder mehr mit stornobehaftetem Umsatz agiert und du selbst abrechnest, ich glaube, du brauchst zwei, drei Leute, die richtig produzieren und dann abhauen, dann bist du gefickt.
Ja, tatsächlich.
Ja.
Es war aber trotzdem noch so der Moment, wo ich habe ja trotzdem an die Firma geglaubt. Und auch da, das muss man der WWK dann zugute halten. Wir haben dann nach, ich glaube, einem halben Jahr hin und her, und ich war ein halbes Jahr dann quasi ohne Einnahme, weil alles, was neu produziert wurde, na, mit dann irgendwie 4, 5 Promille Overhead, die ich hatte, hat eher das Storno, das dann immer wieder reinkam, immer wieder gegengespielt und so weiter. Dann haben wir so nach einem halben Jahr Verhandlungen, haben wir dann tatsächlich eine Vereinbarung getroffen, dass die WWK auch den Storno erstmal gedeckt hat, in Anführungszeichen, und ich den dann ratierlich zurückgezahlt habe. Das heißt, man ist mir da dann schon entgegengekommen, wahrscheinlich weil auch Corona war und so weiter, und es war auch dann positiv, und das hat mich ja auch tatsächlich dann trotzdem, was da passiert ist, noch mehr an die Firma gebunden, weil ich gesagt habe, guck mal, irgendwie lassen sie mich ja dann doch nicht hängen, aber halt nach einem halben Jahr ohne Einnahmen.
Ich wollte gerade sagen, wie hast du überlebt?
Schwer. Also, es ist dann tatsächlich so, dass ich die Wohnung, also in der ich damals gelebt habe, auch aufgegeben habe. Ich bin wieder zu meinen Eltern gezogen. Ne? Ich habe gerade irgendwie versucht, mein Auto weiter zu bezahlen, und habe irgendwie versucht, ja, kurz oder mit ganz knappen Mitteln dann über die Runden zu kommen. War eine sehr, sehr unangenehme Zeit tatsächlich. Aber dieser Gedanke daran, hey, irgendwann klappt das wieder und wir kommen auch wieder in die positiven Zahlen und wir verdienen auch das, was wir davor verdient haben, und auf geht's, war trotzdem immer mit im Kopf. Und es war immer dieses, das wird schon wieder werden, egal wie. Red Flag Nummer 2 wahrscheinlich an der Stelle. Und an der Stelle hätte ich wahrscheinlich gehen müssen und hätte damals schon sagen müssen, hey, das ist es nicht. Aber bin trotzdem da geblieben. Und ab da ging es dann aber auch sehr schnell downhill mit allem, was dann noch passiert ist.
Das muss ich jetzt mal kurz, bevor wir über alles sprechen, was danach passiert ist. Diese Zeit, in der du, also ich kann mir vorstellen, wenn du 45.000 Minus auf einer Abrechnung hast, dass du da erstmal dich kurz fragst, passiert das gerade wirklich? Und das Zweite, was ich mir dann frage, ist, was hat diese Zeit so mit dir gemacht? Hast du irgendwas Positives daraus mitgenommen oder war das rein Durchbeißen?
Man lernt unglaublich viel, glaube ich. Also als junger Mensch viel Geld zu verdienen, hat ja auch eine ganz, ganz große Bürde, die es mit sich bringt, ne? Also ich würde sagen, dass mich die Zeit sehr geerdet hat, dass es wirklich sehr viel mit mir gemacht hat, um auch wieder mal klarzukommen und zu sagen, hey, guck mal, ich beschreibe es vielleicht nochmal anders. Wovon lebt Strukturvertrieb und wovon lebt Strukturvertrieb in den hohen Stufen? Es ist ja eigentlich dieses, ich muss nach außen zeigen, dass ich was bin. Na, und ich muss die Rolex haben und ich muss ein großes Auto fahren und ich muss eine schöne Wohnung, Schrägstrich Haus haben und ich muss ein schönes Büro haben. Und es ist ja sehr, sehr viel sehen und vor allem aber auch gesehen werden von der Struktur. Das heißt, man baut sich ja auch einen extremen Fixkostenapparat auf, weil man nach außen was darstellen möchte, man möchte was verkörpern, man möchte den erfolgreichen Unternehmer ja verkörpern. Na? Und solange die Geldeinnahmen da sind, deckt sich dieses System auch. Und dann kommst du aber irgendwann an den Punkt, wo du aber auch selber aus diesem System auch mal gedanklich ausbrichst und vielleicht auch feststellst, dass Geld nicht alles ist, worüber man sich definieren muss, sondern dass man auch andere Werte hat, an denen man sich aufhängen kann als Mensch. Nämlich nicht nur, guck mal, welches Auto fahre ich und welche Uhr trage ich und in welcher Umgebung lebe ich, sondern dass tatsächlich ganz, ganz viele positive Dinge damit auch einhergingen. War es eine schöne Zeit? Auf gar keinen Fall. Hat es mich heute wahrscheinlich zu einem anderen Menschen gemacht? 100%. Und retrospektiv bin ich auch sehr froh, dass das damals passiert ist, ne?
Okay. Und wie bist du damit umgegangen? Also vielleicht ist das jetzt ein guter Zeitpunkt, mal zu den Dingen zu gehen, die danach gefolgt sind, weil soweit ich das verstanden habe, hast du halt eine Einigung mit der WWK gehabt, du hast das Ganze ratierlich zurückzahlen und hast es dann doch irgendwie geschafft. Ich glaube, vielleicht auch ein wichtiges Learning in dieser Situation ist, wenn du so mit dem Rücken an der Wand stehst, dann findest du halt irgendeinen Weg, mit dem es doch noch irgendwie funktioniert. Was war dein Weg?
Beißen. Also, es war wirklich, das war 100% dann wieder in den Vertrieb gegangen. Ich habe innerhalb von einem Jahr dann tatsächlich, also du kannst dir so vorstellen, ich hatte dann eine Auszahlung gecapped auf 3,5 brutto, die ich im Monat an Auszahlung hatte. Alles, was überproduziert wurde, wurde quasi zur Tilgung verwendet. Innerhalb von einem Jahr waren das dann irgendwie knapp 170.000, glaube ich, die in einem Jahr weggezahlt worden sind. Und das war so dieser Hoffnungsschimmer, weißt du, dass man gesagt hat, guck mal, ich habe eigentlich gar nicht so schlecht verdient, mal 3,5 Auszahlung plus 170 bezahlt, ist eigentlich gut. Das heißt, eigentlich habe ich gut verdient. Und das war immer so das, woran man sich festgehalten hat, dass man gesagt hat, ey, guck mal, was nicht alles möglich ist, wenn man sich wirklich reinhängt. Und wenn man dann, ich habe wieder viel Eigenumsatz geschrieben, na, höchste Promillezahl, ganz klar, bin sehr viel unterwegs gewesen, habe wieder neue Teams aufgebaut, habe geschaut, dass man das Ganze tatsächlich auch qualitativ dann auf die Beine stellt. Wir sind sehr, sehr stark gewachsen in der Zeit, was nicht die Mannschaftszahl angeht, sondern was vor allem die Vertragszahl anging und was die qualitative Beratung anging. Und wir haben sehr viel Wert auf Nachhaltigkeit gelegt und haben auch nochmal Recherchen bei unseren Kunden gemacht und haben einfach geschaut, dass dieses Thema Storno gar nicht mehr so unser Thema ist, sondern tatsächlich, das war so der Moment, wo sich es gedreht hat auf, lass uns eine qualitative, gute Beratung machen und vielleicht nicht mehr die Masse an Leuten rekrutieren, sondern die Qualität an Mitarbeitern rekrutieren.
Das sagst du was Wichtiges, weil ich glaube, das ist auch so eine Krankheit im Strukturvertrieb, dass gerade in der Anfangszeit du einfach alles nimmst, was dir vor die Flinte kommt, egal ob Kunde oder Partner. Also wirklich alles, was nicht sofort Nein sagt und sagt, ich habe kein Interesse, wird eingeladen, dann machst du daraus irgendwie einen Kunden oder einen Partner. Und ich glaube, wenn es ein Learning gibt, was ich auch in den letzten 10 Jahren, egal ob Mitarbeiter oder Kunden oder sonst irgendwas angeht, es ist besser, einmal auf einen Kunden oder auf einen Partner zu verzichten, bei dem du sowieso schon ein schlechtes Bauchgefühl hast, und dich lieber auf die zu fokussieren, wo du sagst, hey, da ist es wirklich wert, Arbeit reinzustecken, als alles anzunehmen, weil es ist wahrscheinlicher, dass diese Leute dich runterziehen, als dass du sie nach oben ziehst.
Ja.
Es ist wahrscheinlicher, dass Leute, die nichts drauf haben, wenn du dich mit denen umgibst, dass sie dich runterziehen und kaputt machen, als dass du die... Dieter Kiefus hat zu mir mal gesagt, wir haben uns mal auf einer Veranstaltung getroffen, haben so ein bisschen drüber gesprochen und sagte, alte Vertriebsweisheit, du kannst aus einem Dackel kein Jagdhund machen. So. Und das habe ich mir wirklich hinter die Ohren geschrieben, so, du kannst aus einem schlechten Vertriebler keinen guten machen. Geht nicht. Ich vertrete inzwischen auch so die Philosophie, dass gute Vertriebler gar nicht ausgebildet werden, die erscheinen, um trainiert zu werden. So, die haben schon diese Grundcharakter in sich drin. Die haben schon so diese, die haben Ziele, die haben keine Angst vorm Telefon. Die wissen grundsätzlich, was sie wollen. Und da musst du nur noch ein bisschen Feinschliff machen und dir ein bisschen fachlich was mitgeben. Aber jemanden, der von Grund auf das gar nicht schon mit drin hat, dann, also da ist die Zeit woanders definitiv besser investiert.
Tatsächlich.
Ja.
Ich glaube, es gibt sehr viele Arten von Vertriebler. Also es gibt unterschiedliche Personen, ne? Und auch das wird gleich nochmal ein kurzer Teil der Geschichte. Also wir waren ja auch schon mal zusammen feiern. Der klassische Vertriebler, zumindest im Außenbild, ist wahrscheinlich jemand, der doch sehr outgoing ist, sehr extrovertiert. Wenn du mit mir unterwegs bist, ich bin wahrscheinlich eher der mit der Cola an der Bar steht den ganzen Abend. Es gibt unterschiedliche Persönlichkeiten, aber das, wo du recht hast, ist, du musst Lust haben auf Vertrieb, du musst Lust haben auf Menschen, du musst Lust haben, auch jeden Tag irgendwo so ein bisschen dein Limit zu pushen, ne, und zu gucken, was ist eigentlich möglich. Wenn das grundlegend nicht gegeben ist bei der Person, dann wirst du es ihr auch nicht beibringen können. Da kannst du so viele Mindset-Calls und Mindset-Arbeit mit dem machen, wie du möchtest. Du wirst aus einem Esel kein Rennpferd machen. Du wirst aus einem Dackel keinen Jagdhund machen. Das wird nicht funktionieren.
Ja. Okay. Gehen wir nochmal zurück in deine Story. Ich hab ja am Anfang des Podcasts versprochen, dass das Hollywood-reif wird. Und ich glaube, wir sind jetzt schon an dem Punkt, wo man sich denkt, so, holy moly, Alter, mit dem Lawrence hätte ich am liebsten nicht tauschen wollen. Aber Leute, das ist ja noch gar nicht alles. Da kommt der Lawrence schon mal. Erzähl mal, wie ging es nach dieser, ich weiß nicht, war wahrscheinlich ein einschneidendes Erlebnis in deinem Leben, ne? So eine Key Memory wird es wahrscheinlich bleiben, dein Leben lang.
100%. Also ich wusste jetzt, ab dem Moment wusste ich, wie will ich Vertrieb nicht mehr leben? Ne?
Ja.
Wie will ich, dass Vertrieb nicht mehr läuft? Nämlich nur dieses umsatzgetriebene Masse, Masse, Masse. gar keine Lust mehr gehabt, sondern wirklich macht eine qualitative, gute Beratung. Und zu der Zeit aber auch, das war alles noch in dem alten Konzern, ist halt wirklich viel passiert. Wir haben dann doch angefangen mit U-Boot-Verträgen. Die wurden dann irgendwann richtig wild, weil dann wurden diese Leute eingeladen auf Treffen mit dem Vorstand. Die gab es ja aber in der Realität gar nicht. So, das heißt, wir mussten dann irgendwelche Leute anfangen, zu Ärzten zu schicken, um sich Bescheinigungen abzuholen, warum sie nicht beim Vorstand auftauchen können, um irgendwie zu verschleiern, dass es diese Personen eben eigentlich gar nicht im Vertrieb gibt. Weil wenn der bei uns auftaucht, was will der denn erzählen? Na? Und das wurde teilweise dann auch alles durch die höheren Führungsebenen gedeckt und wurde versucht, irgendwie zu verschleiern. Und dann hat es auch angefangen, dass ich das Gefühl hatte, dass ich nicht mehr passe in diesem Vertrieb. Also ich bin mit meiner Führungskraft sehr oft aneinander geraten, aus einer der Punkte, die ich gerade schon genannt habe. Es war sehr fokussiert auf dieses Highlife-Vertrieblerleben. Wir haben Seminare gemacht in einem Hotel, das eine eigene Diskothek mit drin hatte. Auch da ging es abends mehr um, wie viel Promille hast du, anstatt wie viele Leute hast du auf dem Seminar oder wie gut sind die Leute ausgebildet, sondern es war alles schon sehr auf dieses.
Mit wie viel Promille Alkohol im Blut hast du, nicht wie viel Promille Provision pro Vertrag bekommst du.
Leider ja, weil Promille kannte ja noch nicht mal jemand. Also innerhalb, man kannte, wie viel Geld bekomme ich pro Punkt, aber keine Ahnung von, was sind eigentlich Promille, ne? Kannte ja keiner. und das war dann so der Moment, da sind wir auch aneinander, da wurde ich dann ganz oft als Langweiler und als, na, du hast Vertrieb nicht verstanden, weil ich immer der Erste war, der im Bett war. Ich hatte einen Grundsatz, ich wollte vor Vertriebspartnern niemals betrunken sein. Das heißt, also das Höchste der Gefühle war mal so ein Cola-Weizen am Abend, aber dann war Schluss und dann war halt wirklich unalkoholisch. Und da wurde mir ganz oft gesagt, wie langweilig ich bin und bla und im Vertrieb, das gehört doch dazu und du musst Gas geben und du musst feiern und du musst Menschen darüber motivieren. Und ich hatte aber immer die Einstellung, ich brauche das doch gar nicht. Wenn ich jemandem zeige, wie er im Monat 10.000 Euro verdient, der aus einem Angestelltenverhältnis kommt, und ich baue ihn so auf, dass der eine gute Beratung leistet, dass er Empfehlungen bekommt von seinen Kunden, das Thema Leads war für uns ja, das war ja Weltraumtechnologie, ne? Das war ganz weit weg. Aber einfach nur, wie machst du eine Beratung, wie bekommst du deine Empfehlung und wie kannst du im Monat 10.000 Euro schreiben, ohne große Kopfschmerzen und somit dich aus deinem Angestelltenverhältnis lösen? Wenn ich das schaffe, dann brauche ich doch den Rest gar nicht. Dann brauche ich keine Rolex, dann brauche ich kein Party, dann brauche ich kein, guck mal bei uns, ne, das ist ganz plakativ, es wurden Frauen immer, ne, nach vorne und immer, hey, guck mal, wie viele Mädels wir haben, Jungs. Und also so wirklich ganz plakativ blöd. Das brauche ich doch gar nicht, wenn ich jemandem zeige, wie er gutes Geld verdient. Und dann war ich plötzlich der Langweilige, dann war ich der, der Strukturvertrieb nicht mehr verstanden hat, dann wurde ich teilweise zu Incentives nicht mehr eingeladen, obwohl ich vorher jemand war, der 50% teilweise auf Seminaren referiert hat. Also 50% der reinen Referentenzeit war ich. Ich bin durch Deutschland gefahren, ich habe Leute ausgebildet, ich war überall gut vernetzt eigentlich in allen Büros, ne? Und das war dann so dieser große Einschnitt eigentlich, wo es dann tatsächlich in diesem Vertrieb viel mehr darum ging, was außerhalb des Beratungsgeschäfts zu machen. Und jetzt weiß ich nicht, wie weit ich ins Detail gehen soll, aber da waren schon ganz wilde Geschichten dann dabei.
Also, ich glaube, unsere Zuhörer würden sich für die eine oder andere Geschichte interessieren. Und ich denke, solange das, was du sagst, wahr ist und solange du auch wirklich belegen kannst, dass es passiert ist und dass es wahr ist und solange du damit niemandem schadest, kannst du schon erzählen.
Wir stellen uns jetzt einfach mal vor, wir beide haben eine Incentive-Reise zusammen. Und diese Incentive-Reise besteht daraus, dass man mit einem Katamaran um eine Insel rumsegelt. Ist das für mich ein sehr cooles Event, sage ich jetzt mal. Ne? So als Firmen-Event gemeinsam zu sagen, hey, lass uns einen Katamaran mieten, lass uns um eine Insel, Kos, Mallorca, wie auch immer rumsegeln. Ja. Dann kann das eine teambildende, fördernde Maßnahme sein.
Ja.
Wenn man da jetzt aber nachts um 2 geweckt wird, weil andere Menschen einen Platz suchen auf diesem Boot, wo sie Vergnügen haben können und das gesamte Boot schon belegt ist, sämtliche Kabinen, und man dann unter Sternenhimmel schläft, weil man aus seiner Kabine rausgeworfen wird, dann dreht sich dieses Thema, weil dann hat es weniger für mich mit Vertrieb und mit Teamzusammenhalt zu tun, als eher so ein kleiner Wolf of Wall Street, na, wenn man schaut, wo kriegt man die nächste bezahlte Frau mit auf das Boot. Und ist einfach nicht meine Welt, da bin ich dir ehrlich, hatte ich noch nie Berührungspunkte, will ich in meinem Leben nicht haben. Und ich wollte damit auch nichts mehr zu tun haben, mit dieser Art von Vertrieb. Ne? So dieses, wir holen uns bezahlte Frauen, und das war dann irgendwann gang und gäbe, so wirklich, egal wo wir waren, wir sind nach New York geflogen mit der WWK damals oder mit dem Unternehmen und mit dem Vertrieb des Unternehmens. Und auch da ging es nur darum, in welchen Club gehen wir, also na, wo haben bestmöglich die wenigsten was an, wo kann man sich jemanden mit aufs Hotelzimmer mitnehmen. Auf den anderen Fahrten, die wir gemacht haben, ging es dann irgendwann wirklich nur noch um diese Themen. Und das war nicht mehr meine Welt. Also das war nicht der Vertrieb, für den ich irgendwann mal gebrannt habe und für den ich auch geblutet hätte, ja, ganz klar. Und das war dann der Zeitpunkt, da hatten wir mit der WWK dann eine Verhandlung. Da habe ich gesagt, ich würde gerne aus dem Vertrieb raus. Ja. Ich würde gerne beim Unternehmen bleiben, weil ich finde die Produkte super. Ich finde den Konzern an sich gut. Ich komme halt mit dieser Art nicht mehr klar. Und wir hatten noch mehrere Treffen dann in München und haben verhandelt, dass wir einen eigenen BAV-Vertrieb aufbauen innerhalb des Unternehmens. Also wirklich spezialisiert auf BAV, mit Leads, mit Zuschüssen. Eine kleine Gruppe an qualifizierten, gut ausgebildeten Mitarbeitern. Weil auch das hat ja die WWK. Also wir haben, oder die hatten damals ein super Ausbildungszentrum in Raubling bei Rosenheim. Ich glaube, das existiert sogar heute noch. Qualitativ mit BAV-Expertenausbildung und. Also wirklich richtig gute Substanz, die dahinter stand.
Ich habe auch gehört, also ich habe, selber habe ich da noch nicht mitgemacht, aber von dem, was ich bisher in der Branche gehört habe, macht die WWK mit die besten BAV-Ausbildungen.
Empfehle ich jedem. Also ein paar meiner Mitarbeiter damals haben die gemacht, und man muss es sagen, dass das Wissen, das vermittelt wird zu den Produkten, und das macht die WWK sehr gut mit Zusagequalifizierung und Überprüfung von Bestandsverträgen, die haben eigene juristische Abteilung im Unternehmen, das ist richtig gut aufgezogen, und das passt gar nicht zu der Art von Vertrieb, wie sie dann gelebt wird, quasi zusätzlich zu dem Unternehmen. Also das sind zwei komplette Welten, die da aufeinanderprallen. Ja, und wir waren dann irgendwann so weit, dass wir uns eigentlich handelseinig waren. So, ich gehe da raus aus diesem Vertrieb, ich nehme 3, 4 gute Leute mit und wir machen diesen BAV-Vertrieb. Und dann hat sich damals mein ehemaliger Struck hier eingeschalten, und zwar ganz mies. Er hat mich angerufen und hat mir gesagt, die WWK will das nicht. Und er hat die WWK angerufen und hat gesagt, der Laurenz will das nicht. Weil im Zweifel wäre dann ja Geld an ihm vorbeigeflossen. Und tja, dann stand ich da und hatte ja für mich die Entscheidung getroffen, diese Art des Vertriebs will ich nicht, weil ich möchte dem Kunden was Gutes tun, ich möchte sauberes Geld verdienen, das eben möglichst wenig Storno belastet ist, und gleichzeitig wurde mir aber jetzt diese neue Chance genommen, und ja, dann stehst du da. Und dann kam zu dem Zeitpunkt ja quasi nochmal jemand Neues auf mich zu, der zu dem Zeitpunkt ein halbes Jahr auch schon an mir dran war und der immer wieder gefragt hat, ob ich Zeit habe und ob ich Lust habe, mir das mal anzuhören. Grundloyal, ich habe immer Nein gesagt, weil ich gesagt habe, auf gar keinen Fall. Und das war dann der Moment, wo ich gesagt habe, ich höre es mir doch an. Und da hat dann, glaube ich, so die Schlammschlacht angefangen, deswegen auch ganz lange nicht gut zu sprechen war auf diesen Vertrieb. Da wurden dann auch von den höheren Führungsebenen, gingen sofort, ne, Anrufe los und bla bla und so weiter. Und das, obwohl wir, also wir sind damals in dem Moment, wo wir uns entschieden haben, wir gehen, sind wir hingefahren zu unserer Führungskraft damals. Wir haben noch ein Geschenk mitgebracht. Wir haben uns trotzdem bedankt für die lange Zusammenarbeit. Es war ja trotzdem 8 Jahre meines Lebens, die ich da war. So. Und habe gesagt, danke für alles, was, na, und lass uns doch einfach Gentleman's Agreement im Guten auseinandergehen. So, und dann, wir sind von diesem Treffen weggefahren. Wir sind damals tatsächlich 500 Kilometer zu ihm gefahren, ich mit meinem Geschäftspartner. Und auf dem Rückweg noch kamen schon die ersten Anrufe bei uns an. Und dann war es das erste Mal schon, ey, du weißt gar nicht, wer mich gerade angerufen hat und was über dich erzählt wird und so weiter. Dann wurden Memes in irgendwelche Gruppen gepostet, und also ganz, ganz und immer sehr unter der Gürtellinie, ne? Also wenn du sportlich bist, ich bin ja das Gegenteil, das sieht man ja auch in der Kamera, aber es wurde dann immer sofort auf, ja, der Fettsack ist weg und bla und ne, der Fette und der Fett und dumm und da, also wirklich unter der Gürtellinie. Wo ich mir dachte, hey Leute, ich habe 50% von euch habe ich ausgebildet von den Leuten, die hier im Vertrieb sind, egal ob meine Struktur oder nicht. Und jetzt kommt so ein Spaß. Brauchen wir nicht, gerade nachdem wir gerade noch besprochen hatten, dass wir nicht schlecht übereinander reden und dass wir einfach, lass uns doch einfach getrennte Wege gehen, das ist auch okay. Also auch mit einer Beziehung, die man beendet, man muss ja nicht schlecht reden, sondern man kann einfach sagen, du gehst deinen Weg, ich gehe meinen Weg und das war's ab jetzt.
Ich glaube, es geht in allen anderen Branchen, aber Finanzdienstleistung, Strukturvertrieb, ich glaube, das ist so der eine Bereich. Ich habe Also jetzt lehne ich mich weit aus dem Fenster. Jetzt lehne ich mich wirklich weit aus dem Fenster. Weil ich habe von diesen Dingen, die ich gleich erzählen werde, habe ich nichts persönlich erlebt. Aber
Ja.
es ist sagen hören. Das ist wohl noch von ganz früh aus den 90er Jahren im Strukturvertrieb. Da gab es wohl Leute, die so krass unterwegs waren, dass wenn jemand den Strukturvertrieb verlassen hat, dass da jemand geschickt wurde und dass er wirklich physisch aufs Maul bekommen hat. Also hören sagen, ich habe da neulich, war ich auf einer Veranstaltung, da habe ich mal einen sehr, sehr alten Vertriebsgentleman kennengelernt. Der hat früher auch einen größeren Strukturvertrieb aufgebaut. Hier will ich jetzt wirklich keine Namen nennen, weil Strukturvertriebe sind relativ anfällig für Abmahnschreiben, wenn du irgendwas gegen die sagst. Deswegen betone ich hier nochmal, das habe ich hören sagen. Ja, ich habe das nicht persönlich erlebt und ich weiß nicht, wer das war. Wobei doch, bei einem Vertrieb weiß ich, dass es tatsächlich auch so weit passiert ist. Ich glaube, das war ein Partner von Hoppe. Ich glaube, da ist es auch, glaube ich, physisch auseinandergegangen. Aber auch hier müssen wir ihn selber mal fragen. Egal. Darum soll es ja nicht gehen. Worauf ich eigentlich hinaus will, ist, wenn du im Strukturvertrieb die Entscheidung triffst, dass du jetzt was anderes machst, warst du eine halbe Stunde vorher noch Freund und jetzt auf einmal bist du Feind. Aber so richtig. Und das muss so nicht sein. Ja, es gibt bestimmt auch Strukturvertriebe und Strukturen und irgendwelche Führungskräfte, die das anders sehen. Aber ich würde sagen, in der großen, überwiegenden Masse aller Fälle passiert genau das, was bei dir passiert ist. Du gehst nochmal hin aus Respekt zu deiner Führungskraft. Du willst es gut beenden. Du denkst dir, hey, wie du es gesagt hast, 8 Jahre meines Lebens, ich will das friedlich machen. Und dann wirst du wirklich durch die, wie heißt es, nicht auf dem Scheiterhaufen gestellt, sondern ja, da bist du
Er
einfach
wird
nur
Dreck
durch deine
gezogen.
Fugen, Alter. Ja.
Also,
Das ist
und ich glaube, das
ehrenlos.
ist das Extremste, was passiert ist, weil es gab danach ein Meeting zwischen meinem Strucki und auch dem Prokuristen des Unternehmens. Und innerhalb diesen Meetings, und da gibt es Beweise für, die habe ich, du bist der Erste tatsächlich, bei dem ich das auch öffentlich anspreche, weil
Ja.
bis heute habe ich mich an meinen Teil gehalten. Ich habe noch nie schlecht über diesen Verein öffentlich gesprochen.
Das ja bisher auch noch nicht. Also,
Also,
war ja
ich
nur
habe meine
Fakten, die da
Erfahrung jetzt
gibt.
geteilt. Aber selbst das habe ich bis zu diesem Podcast noch nie gemacht,
Ja.
weil ich mir dachte, komm, ich halte mich da dran. Das ist jetzt auch schon wieder 3,5 Jahre her. Aber manche Menschen wollen es nicht lernen. Und in diesem Meeting mit innerhalb des Prokuristen und der gesamten Führungsrunde dieses Strukturvertriebs wurde eine halbe Stunde lang nur über mich gesprochen. Und auch da sind Sachen und Aussagen gefallen wie fette Schwuchtel. Und dafür gibt es Beweise und das ist der Witz an der ganzen Sache. Und ich habe mir ganz lange überlegt, gehe ich jetzt rechtlich dagegen vor oder mache ich noch was, weil es wurden gesamte Meetings dann gegen uns gehalten. Also,
Also es gibt Beweise dafür, dass es gesagt wurde, nicht dafür, dass
ja.
du wohl bist.
Also, dass ich fett bin, das ist ein Beweis, das ist in der Kamera. Über das andere musst du mit meiner Frau diskutieren. Aber.
aber wie bodenlos, Alter. Wie bodenlos.
Ja, und das sind so Sachen, wo ich mir denke, oh Leute, also. Schau mal, ich habe doch trotzdem, ich habe bis heute, ne, ich habe mein Team dagelassen. Ich habe bis auf 5 Leute, habe ich mein gesamtes Vertriebsteam dagelassen. Ich habe niemanden abgeworben, ich habe mich da an meine Vereinbarung gehalten, die ich letzten Endes
Ja.
getroffen habe. Ich habe keine Kunden proaktiv abgeworben. Natürlich, wenn du nicht mehr da bist, irgendwann stornieren auch Kunden, weil ich die einfach nicht mehr betreut habe.
Ja.
Aber ich habe keine Kunden übernommen in den neuen Vertrieb. Und das kann ich bis heute, ich habe nie Altkunden angegangen, weil ich mir immer dachte, ich stand ja hinter dem Produkt und ich stehe es bis heute. Warum
Ja.
soll ich jetzt hingehen und soll meinem Kunden sagen, hey, kündige den Vertrag, ne, dann kommen wieder neue Abschlusskosten oder was auch immer? Will ich gar nicht, sondern ich bin so sauber raus, wie man sauber raus sein kann. Ich musste bis heute auch noch keinen Euro zurückzahlen an die WWK, weil meine Stornokasse immer noch ausgereicht hat für alles, was da angefallen ist und so weiter. Also, ich glaube, ich brauche mir relativ wenig vorwerfen an der Stelle. Aber ich fand es schade, dass die Gegenseite so reagiert hat und dass man dann nicht einfach sagen kann, hey, wir gehen getrennte Wege, sondern dass man gesamte Vertriebsmeetings gegen einen halten muss, dass man
Aber auch das,
Geschichten
Lorenz,
erfindet.
auch das, ich glaube, auch das ist, Gott, ich würde sagen, das ist wahrscheinlich nicht böse gemeint, aber doch ein bisschen Bosheit ist wahrscheinlich schon mit dabei, wenn man solche Aussagen trifft. Vor allem, du hast ja wahrscheinlich dann irgendwie Screenshots oder Aufnahmen aus dem Meeting bekommen.
Ja.
Muss auch nochmal, glaube ich, einschneidendes Erlebnis sein, wenn du 8 Jahre deines Lebens mit Menschen verbracht hast, von denen du dachtest, das sind deine Freunde, mit denen du irgendwie romantisch auf dem Katamaran um eine Insel fährst und dann halten die Meetings gegen dich und wollen dich irgendwie, weiß nicht, wie schlecht darstellen. Aber so rein vertrieblich gesehen, du bist nicht
Macht
der Erste.
Sinn.
Du bist nicht der Erste. Also ich würde nicht mal sagen, es macht Sinn. Ich würde nicht mal sagen, es macht Sinn, weil es ist trotzdem ehrenlos. Aber du bist nicht der Erste, von dem ich gehört habe, dass da schon solche Meetings stattgefunden haben, von Menschen, die gegangen sind. Dann wird Strukturvertriebe haben ja häufig so Samstagausbildung, Montagausbildung und was weiß ich nicht was. Und dass sich dann da jemand hinstellt und sagt, ja, pass auf, der ist gegangen, weil, und dann wird eine Menge Fake-Gründe genannt, um die Leute zu impfen und um dafür zu sorgen, dass sie nicht darauf hören oder dass sie nicht fragen, warum er gegangen ist und dass sie nicht mit dem in Verbindung treten. Ich glaube, kennen wir beide, mein Geschäftspartner Sam. Ich glaube, über den gab es auch ganze Vorträge in Strukturvertrieben, warum man da auf gar keinen Fall das Instagram-Profil anschauen darf und warum man da sich nicht drauf einlassen darf und dass dem keine Hörner gezeichnet worden ist, alles. Glücklicherweise habe ich dann noch nichts davon gehört oder gesehen, aber ich bin mir auch ziemlich sicher, dass es der eine oder andere Meeting über mich und diesen Podcast hier gab. Und ich glaube, dieses Impfen, dieses die Leute davor abschirmen, dass sie das sehen oder dass sie ja auf uns hören könnten, das ist irgendwie Standard im Strukturvertrieb. Jetzt versetze ich aber mal in die Position von so einer Führungskraft. Der ist abhängig von jedem einzelnen Menschen, der in diesem Meeting sitzt. Weil jeder Einzelne könnte einen Vertrag schreiben und daraus entsteht halt Umsatz. Und jeder Einzelne, der geht, bedeutet einen Umsatzeinbruch. Also ich glaube, das ist reines, pures, angstbasiertes Handeln. Anders können die doch gar nicht damit umgehen, oder?
Deswegen sage ich ja, es macht grundlegend Sinn. Ich war zu dem Zeitpunkt der größte Vertriebler innerhalb der gesamten Struktur, also unterhalb meines Struckis, der hat den gesamten Vertrieb geleitet, den gesamten Strukturvertrieb. Darunter war ich die größte Mannschaft, ich war die umsatzstärkste Mannschaft. Und natürlich musst du nach außen hin verteidigen, warum geht diese Person. Aber auch das, ich war bereit dazu, auch eine Geschichte zu erzählen, nämlich nach außen hin ganz klar zu kommunizieren, dass ich mich proaktiv gegen Strukturvertrieb entschieden habe, was zu dem Zeitpunkt ja auch tatsächlich der Wahrheit entsprochen hätte, na? Und dass ich proaktiv keine Lust mehr habe, diesen Strukturvertrieb so weiterzumachen. Warum hätte ich sogar weggelassen? Na? Also, dass mir dieses ganze Partys, Prostituierte, Alkohol, dass das nicht mehr meiner Philosophie entsprach, das hätte ich sogar weggelassen. Na? Sondern ich hätte einfach nur gesagt, es ist nicht mehr meine Branche. Und dass man dann aber hingeht und jemanden diffamieren muss, ist, glaube ich, wirklich dem geschuldet, dass man Angst hat, dass zu viele Fragen gestellt werden, weil warum geht der größte Vertriebler innerhalb des Unternehmens? Und es deutlich leichter ist, den tatsächlich durch den Dreck zu ziehen, als einfach dann zu sagen, na, er möchte weg.
Ja klar, einwandfreie Behandlung, ne? Wenn die Frage beantwortet ist, bevor sie gestellt werden.
Ja, aber auch das ist ja eine Philosophiefrage, ne? Ganz klar. Also, ich fand es persönlich immer geiler, sich abends zu treffen und sich in eine Bar zu setzen und Wissen auszutauschen und quasi über Business zu reden und darüber, wie können wir noch weiter optimieren, anstatt sich hinzusetzen und sich einfach nur zu betrinken. So, den Sinn habe ich noch nie so ganz verstanden. Und wenn das dein Ding ist, dass du sagst, hey, ich gehe gern raus und ich trinke und ich feiere und meinetwegen auch meinetwegen mit Prostituierten. Dann ist das ja okay, das darfst du ja machen. Aber du darfst halt nicht von anderen erwarten, dass sie das Gleiche machen wollen und die quasi dann in diese Ecke drängen, ey, du musst mitmachen, ansonsten bist du nicht Teil unserer Gemeinschaft. Das finde ich ganz, ganz schwierig. Vor allem, wir sind in einer Branche und ich finde, Finanzdienstleistung ist eine geile Branche und es macht riesig viel Spaß, in der Finanzdienstleistung zu arbeiten. Aber diese Branche verlangt Professionalität. Und du arbeitest mit den Geldern deines Kunden. Das ist quasi wahrscheinlich mit das Wichtigste, was der Kunde hat, nämlich seinen Lebensstandard. Und da muss eine professionelle Arbeit angelegt werden. Und da darf nicht die Party im Mittelpunkt stehen, sondern meinetwegen ist es eine Randerscheinung zu dem, dass du eine gute Arbeit machst.
Das ist ja eine andere, also die eine Sache ist, ob du deine Erfolge feierst, ne? Darfst du ja auch machen, ist ja auch vollkommen okay. Wir leben ja alle nicht nur dafür, dass wir jetzt irgendwie heilig sind. Und vor allem glaube ich ganz, ganz, ganz fest daran, dass niemand in der Finanzdienstleistung selbstständig wird, weil er kein Geld verdienen will. Also
Ja,
das
100%.
muss man schon noch dazu stehen, ne? Du hast ja eine Verantwortung, aber wie hieß es immer, mit großer Kraft voll große Verantwortung oder so. Ne?
Was meine ich? Wo ist der Fokus? Also ist doch gar kein Problem, wenn du feiern gehst. Ist doch gar kein Problem, wenn du deine Erfolge feierst. Aber du darfst nicht das Feiern in den Mittelpunkt stellen. Und
Aber gut,
den Job als Randerscheinung.
lass uns mal nochmal bei deiner Story bleiben, weil auch wenn das jetzt schon eine ganze, ganze Menge war, es hört ja hier immer noch nicht auf. Wir sind ja gerade erstmal bei Strukturvertrieb Nummer 2.
Ja, richtig.
Wie, vor allem, was ich mich jetzt frage, ist, gerade wenn du jetzt gerade noch geäußert hast, dass du dich eigentlich gegen das Modell Strukturvertrieb entschieden hast. What the hell, Alter, warum bist du dann nochmal in einen rein?
Weil es eine andere Konstellation war. Ich habe es gerade schon angesprochen, ich wurde von jemandem immer mal wieder angesprochen. Und ich dachte mir, okay, lass uns treffen. Und mit dieser Person war es anders. Es war ganz anders als das, was ich vorher kannte. Es war ein ganz anderer Typ Mensch. Ich hatte ein ganz anderes Gefühl bei der Person. Und es war nicht mehr Teil eines Strukturvertriebs zu sein, sondern Teil der Firmenführung zu sein. Das heißt, als wir uns zusammengesetzt haben, ging es nicht darum, mach jetzt hier Strukturvertrieb und ne, bau auf und ein Team, sondern das Ziel war, lass uns gemeinsam eine Firma gründen. Die Person hatte sich dann auch gerade getrennt von ihrem Unternehmen, war, und das muss man einfach sagen, ein Top-Vertriebler. Rhetorisch gut, viele Leute aufgebaut, mehr Leute, als ich jemals vorher gesehen habe im Strukturvertrieb innerhalb kürzester Zeit, obwohl er selber Quereinsteiger war, zumindest zum damaligen Zeitpunkt, ne, gesehen. So, das muss man einfach sagen. Und es war eine Person, wo ich gesagt habe, guck mal, selbst nach jetzt 10 Jahren oder was waren das zu dem Zeitpunkt, knapp 9 Jahre waren das, Vertrieb, kann ich von dieser Person was lernen. Ich kenne meine Qualitäten, ich kenne seine Qualitäten, lass uns gemeinsam eine Firma aufsetzen. Und zu dem Punkt kamen ja du und Sam quasi auch ins Spiel, weil wir ganz lange überlegt haben, wie machen wir es? Machen wir eine Ausschließlichkeitsorganisation? Machen wir einen Maklertum? Machen wir ein Mehrfachagententum? So, wir sind zwischen sehr, sehr vielen Organisationen hin und her gependelt. Wir haben innerhalb von einer Woche einen Marathon dann auch gemacht, glaube ich, wo wir bestimmt 10, 15 Vorstände hatten, wo wir immer mal wieder saßen und wo wir über unsere Visionen gesprochen hatten. Und ich glaube, das ist der Knackpunkt. Der Ursprungsgedanke der Firma war kein klassischer Strukturvertrieb, sondern wir wollten einen nachhaltigen Vertrieb auf die Beine stellen, der fokussiert ist auf Eigenumsatz mit 100.000 bis 150.000 Bewertungssumme monatlich pro Berater, die wir über Leads, qualitative Ausbildung, einem verpflichtenden 34D in den ersten 12 Monaten und dann quasi über eine beständige Fort- und Ausbildungsreihe intern abbilden wollten, um gute Berater aufzubauen, die dann die Möglichkeit haben, sich selber unter Vermittler anzubinden. Und das war der Ursprungsgedanke dieser Firma. Und für mich hatte das damals auch nicht den Anstrich von Strukturvertrieb.
Sondern?
Genau das. Qualitative, allumfassende Beratung.
Ja, ich verstehe schon. Also letztlich ist das immer ein geiles Thema, wenn du vor allem auch alle die jetzt hier zuhören oder die schon mal drüber nachgedacht haben, wenn du das Thema Leads hörst, dann siehst du so meistens so Eurozeichen wie in so einem Cartoon bei den Leuten in den Augen, weil du denkst, Alter, wie? Ich muss keine Liste mehr schreiben, ich muss nicht mehr rausgehen, ich muss nicht mehr netzwerken, ich muss niemanden mehr auf Gin-Tastings einladen, ich muss niemanden mehr fragen, was er beruflich macht und hoffen, dass er auch mich beruflich fragt, sondern ich kann einfach nur hinsetzen, Beratung machen. Ja, ja, schon. Grundsätzlich, ja. Aber auch hier musst du den Hörer in die Hand nehmen, auch hier musst du anrufen, auch hier musst du die Termine verbindlich verlegen und hier ist es häufig so, dass du noch eine viel bessere Beratungsqualität brauchst, weil du ja ganz fremde Menschen davon überzeugen musst, dass du der richtige Ansprechpartner bist und das jetzt nicht mehr der Kumpel aus dem Fußballclub ist. Also das ist dann vielleicht nochmal ein bisschen eine andere Geschichte. Aber lass uns nochmal bei dir bleiben. Also der Ursprungsgedanke war jetzt was anderes, was Neues, was Frisches.
Ja.
Übrigens, das klingt so ein bisschen bekannt, weil am Anfang war das ja auch bei dem so was Neues, was Frisches. Ne? So, das musst du wiederholen.
Du weißt jetzt, womit du mich locken kannst. Wenn du jetzt eine neue Idee hast, ich bin ein Mann.
Wobei, dreimal wirst du es wahrscheinlich nie mehr nacheinander gemacht haben. Aber wie hat sich diese Konstellation dann entwickelt? Weil ich habe dich ja gerade in der Zeit kennengelernt, wo ihr da in Gründung wart und wo ihr auch viel Consulting von uns mit eingeholt habt, was das Lead angeht, was das Thema Marketing angeht. Da hatten wir uns auch ein paar Mal drüber unterhalten, was funktionieren kann, was nicht funktionieren kann, welche Möglichkeiten es da gibt. Und du warst ja schon ja, nicht nur Teil der Führungsriege, du warst mit die Führungsriege dort. Was ich ganz wild fand. Also wir haben ja keinen Namen genannt, ich sage es mal. Ey, anhand von Krawattenfarben erkennen, welche Stufe man hat? Was war denn das, Alter?
Ja.
Ja, also ich kenne das auch schon
Ich
zu
kann
den
dem jetzt
Karten
erstmal nicht
und so.
widersprechen.
Ja.
Das war also offen, ne?
Ja.
Ich habe das vorher nicht gekannt. Also weder einheitliche Anzüge, einheitliche Krawatten, das gab es in meinem Vertrieb vorher nicht. Hauptsache, du siehst gut aus, wie ist vollkommen egal, ne? Fühl dich frei.
Ich glaube, wenn du eine rote Krawatte hattest oder so, da warst du Führungskraft, und wenn du irgendwie keine hattest oder so, dann warst du halt keine, irgendwie sowas, ne?
Ja, Farben und Muster und was es da nicht Unterscheidungen gab, ne? Das haben wir übernommen von der Person, weil er ist damit groß geworden. Und für mich war das ein, ja, anscheinend scheint es zu funktionieren. Für mich hatte das einen sehr komischen Anstrich, ne?
Ja.
Aber es schien funktioniert zu haben. So, und deswegen haben wir das quasi übernommen. Ja, kann man sich seinen Teil dazu denken, ganz klar.
Ja, whatever, okay. So,
Whatever.
aber der entscheidende Punkt ist, du warst jetzt nicht mehr nur der Strucki, der sein Team aufgebaut hat, sondern du bist jetzt in die Position eines Gesellschafters gekommen, und hast dieses Unternehmen mit aufgebaut. Was war jetzt anders?
Ganz viel. Also, ich bin zurück in den Ursprung Unternehmertum quasi. Ja, also, das bedeutet, Karrieresysteme zu bauen, sich anzugucken, wie möchte ich ein Karrieresystem gestalten, was gibt es für Möglichkeiten, was bieten wir unseren Vertrieblern, was macht uns attraktiv. Ja, weil ein Großteil der Leute, mit denen wir gestartet haben, kam aus einem Strukturvertrieb, der auch ein Fixgehalt gezahlt hat. Und das wollten wir eben eigentlich nicht. Der Ursprungsgedanke dieser Firma war nicht, ein Fixum zu bezahlen, sondern wir als Firma wollen die Leads der Vermittler bezahlen. Es gibt so einen tollen Spruch: Wenn du deinen Freund magst, schenk ihm einen Fisch. Wenn du deinen Freund liebst, bring ihm das Fischen bei. Na, also Selbstermächtigung deiner Vertriebspartner war so das Stichwort, dass wir sagen, ey, die Leute sollen nicht auf Fixum angewiesen sein, also die sollen lernen, Vertrieb zu leben. Finanzberatung zu leben, zu gucken, wie kann ich selber über Leads, über Empfehlungsmarketing dann mir meine Kunden holen und nicht mehr auf die Struktur angewiesen zu sein, sondern zu sagen, ey, über meine Eigenberatung sichere ich mir meinen Lebensstandard. Und wenn ich mir Vertriebler aufbaue, dann ist das quasi wie so ein Bonus, den ich habe. Aber das System ist nicht darauf ausgelegt, dass du also eine Masse an Mitarbeitern aufbaust. Und das haben wir am Anfang tatsächlich probiert. Und da wart ihr ja auch ganz, ganz viel involviert. Und wir haben, ich glaube, teilweise haben wir mehrere Calls gehabt in der Woche, teilweise auch am Tag mit dir vor allem, mit Sam dann teilweise. Und da haben wir überlegt, wie können wir für jemanden, der noch nie mit Leads gearbeitet hat, gerade in einem großen Bereich, ne, also wir hatten ja da schon 80, 90, 100 Leute quasi zu dem Zeitpunkt, wie kriegen wir das hin, dass wir da die Jungs und Mädels in eine Lead-Beratung bekommen? Und
Das Problem an der ganzen Geschichte ist, da haben wir auch damals neu dazu gelernt, du kannst noch so viel Consulting geben, du kannst noch so viel Wissen von außen reingeben. Wenn die Leute nicht in der Lage dazu sind, dieses Wissen zu verarbeiten, dann wird es nicht funktionieren. Dann läuft das einfach nicht. Und was mich sehr überrascht hat, was mich wirklich sehr überrascht hat, als ich auch mal die Leute kennengelernt habe, die dieses Wissen verarbeiten sollten, ohne jemandem zu nahe treten zu wollen, aber die Hälfte davon hat er, ich glaube, nicht mal richtig Deutsch gesprochen. Also, das war dann schon ein Brett.
ja, also es waren zu dem Zeitpunkt definitiv die falschen Leute, mit denen wir eine Lead-Beratung machen wollten. Das hätte auch nicht funktioniert, wobei ich da sagen muss, ja wirklich Props an dich, der sich da auch reingehängt hat. Du warst auch zur Schulung da. Und wir haben, glaube ich, einen Weg gefunden, der eigentlich funktioniert hätte. Also wir sind da sehr stark auf GKV gegangen am Anfang, was ja, würde ich behaupten, ein sehr einfaches Thema ist für eine Lead-Beratung im Gegensatz zu einer Kapitalanlage oder auch einer LV-Police oder. Ich glaube, dass GKV da schon sehr einfach ist und wir hatten auch gute Erfolge, was die Lead-Generierung anging. Wir hatten dann nur eben Leute, die haben die Leads halt für 3 bis 4 Monate teilweise liegen lassen, ohne die zu kontaktieren. Und all das, was du quasi da vorne aufgebaut hast, oder ich glaube, da gibt ein Sprichwort, was du mit den Händen aufbaust und mit dem Arsch wieder umhaust, ne? Ungefähr so war das. Also, wir hatten einen sehr guten Input von euch, wir hatten gutes Coaching und wir konnten es aber selber nicht auf die Straße bringen, weil wir es nicht geschafft haben, und das ist unser Fehler 100%, die Leute dahin zu führen, dass sie diese Beratung am Ende dann auch machen.
Naja, ganz aus dem Sacker kein Windhund machen, ne?
Das ist es.
Was willst du machen, ne? Aber viel, viel spannender ist doch, es ging ja danach trotzdem weiter mit dem Unternehmen. Also dieses ursprüngliche Vorhaben hat dann vielleicht nicht funktioniert, aber es ging ja trotzdem weiter. Und ich glaube, zwei Jahre hast du damit gemacht, richtig?
Ja, relativ genau, ja.
Was hat dich denn dazu getrieben, 2 Jahre etwas mitzumachen, was eigentlich entgegen dem ist, also wenn ich das richtig verstanden habe? Also das hat sich in eine andere Richtung entwickelt, als es ursprünglich mal gedacht war.
Ja, 100%.
Was hat dich dann dazu motiviert, da trotzdem zu bleiben? Und was war dann vielleicht der Auslöser auch dafür, wo du gesagt hast, hey, ich mache da nicht mehr mit?
Unterschiedliches. Also es hat sich genau an dem Punkt gedreht, wo das mit den Leads nicht funktioniert hat, ne? Dann sind wir quasi alle in alte Muster zurückgefallen und haben dann gesagt, okay, wenn das nicht funktioniert, und das war ein Riesenfehler, nicht zu sagen, hey, wir nehmen einen zweiten und einen dritten Anlauf, weil natürlich Leuten irgendwas vor die Füße zu werfen und dann zu sagen, mach Gold da draus, ist Quatsch. So. Aber die Hürde, das hinzubekommen, schien uns schwerer, als einfach wieder auf einen klassischen Strukturvertrieb quasi zu gehen. Und dann ist es sehr schnell eskaliert, indem doch die Masse der Menschen, die wir aufgebaut haben, entscheidender war wieder als die des Ursprungs, der Beratung, der qualitativen Beratung. Wobei ich sagen muss, wir sind, da muss ich wirklich auch positiv, ne? Wir haben einen super Partner damals gefunden, wir haben mit der Bayerischen dann gearbeitet, die ein Haftungsdach gegeben hat, die auch gute Produkte haben. Wir haben eine Compex an der Seite gehabt für die Leute mit 34D, die dann doch als Mehrfachagenten arbeiten konnten. Wir haben eine super Vertragsdichte gehabt im Vergleich zu dem, was wir vorher gemacht hatten, weil natürlich diese Alterfahrung haben wir mitgenommen, ne? Wir wollten ja trotzdem eine qualitative Beratung machen, haben aber nicht mehr diese Skalierung hinbekommen im Kundenbereich, sondern haben nur noch die Skalierung hinbekommen im Mitarbeiterbereich. Das heißt, die Kunden haben wir nicht skaliert, indem wir gesagt haben, wir haben Top-Berater, sondern wir haben mehr Mitarbeiter. Mehr Mitarbeiter gleich mehr Kunden. Besser beraten als vorher, auf jeden Fall. Aber nicht auf dem Level, wo wir ursprünglich hin wollten. So. Und zu dem Zeitpunkt gab es dann auch einen kleinen Shift im Unternehmen. Das heißt, dass ich auch mehr aus dieser Rolle des Mitaufbauens rausgefallen bin und dann wieder mehr so in so einer Strukturvertriebsrolle war. Ich habe es auch mal ausprobiert. Ich habe dann nochmal so um die 100 aktive Geschäftspartner aufgebaut. Aber kennst du dieses Gefühl, wenn es so ein innerer Kampf ist? So, ich habe Geld verdient, das war geil. Ich habe gutes Geld verdient, das war sehr geil. Aber ich hatte eigentlich null Spaß an diesem Job. So, es hat sich nicht mehr angefühlt wie, ich blute dafür, ich sterbe dafür. So, Strukturvertrieb ist mein, das war es nicht mehr, sondern es war so, ich mache das jetzt eigentlich nur noch, um Geld nach Hause zu bringen.
Ja.
Und das war so.
Ich weiß noch, wir hatten ja auch ein paar Mal in der Zeit gesprochen. Vor allem bei dir ist es ja so, du warst ja nicht blind für die Branche. Du wusstest ja, was das links und rechts gibt und was man auch an anderen Geschäftsmodellen hätte aufbauen können oder was man da aufbauen kann. Und ich erinnere mich noch an ein Gespräch, was du gesagt hast, was mir sehr gut hängen geblieben ist. Ist ja geil, wenn du deine 40, 50, 60k nach Hause mitbringst. Aber wenn 30 davon wieder für Kosten draufgehen oder 40, dann macht das trotzdem nicht mehr so viel Spaß. Und du hast ja dann auch Kosten für Büro, hast ja Kosten für Mitarbeiter und was weiß ich nicht, was da alles auf dich noch zukommt. Und da stellst du dir wahrscheinlich schon auch mal die Frage, so, hey, ist das jetzt das richtige Geschäftsmodell für mich?
Und genau das war der Punkt. Also das war der Punkt, wo ich dann auch für mich gesagt habe, hey, das ist es nicht. Und auch da muss ich denen das eigentlich zugute halten, weil wir haben versucht, eine Lösung für mich zu finden. Also mit allen Geschäftsführern, man hat dann versucht, eine Lösung zu finden. Und ich habe dann nochmal zu Anfang diesen Jahres bin ich gewechselt in eine Vertriebsleiterposition für Gesamtdeutschland, bin quasi raus aus diesem Strukturvertrieb hin zu einer Ausbildenden, zu einer lass uns das gemeinsam quasi nochmal irgendwie anpacken. Was aber auch dann nicht so ganz gepasst hat, weil dann war doch irgendwie mein Job, also ich habe den aufgefasst als Vertriebsleiter, leite ich den Vertrieb. Das heißt, ich baue die Leute auf, ich bilde die aus, ich sorge dafür, dass wir natürlich auch neue Leute anbauen an die Firma, aber vor allem die Qualität erstmal zu sichern in dem, was wir machen. Und der Gegenpart hat es eher so verstanden, dass ich für die Neuanwerbung neuer Vertriebsstrukturen primär da bin. Und da sind wir einfach nicht mehr konform gegangen. Ja, und das war dann der Moment, wo ich quasi 100% entschlossen habe, dass Strukturvertrieb für mich nie wieder wirklich nie wieder in Frage kommen wird, weil das war der dritte und damit auch letzte Anlauf tatsächlich. Dass ich, glaube ich, Strukturvertrieb kann, habe ich bewiesen, aber das macht mir persönlich einfach weniger Spaß, Leute einfach nur in ein System zu werfen, sondern viel mehr Spaß, mich damit zu beschäftigen, wie kriege ich einzelne Menschen optimiert und wie kann ich wirklich Lebensträume teilweise auch erfüllen. Also ja, klingt vielleicht ein bisschen zu pathetisch, aber schau dir doch mal Strukturvertrieb an. Ich bin da, persönliche Meinung, 100% persönlich, aber ich würde fast wetten, dass es in Deutschland mehr Insolvenzen aufgrund von Strukturvertrieb gibt, als Leute, die konstant 10.000 Euro netto mit nach Hause nehmen.
Habe ich jetzt keine Statistik drüber. Kann ich nicht sagen, aber auch so von reiner Beobachtung. Das heißt ja immer so schön, dass Pareto überall eintritt, 80-20.
Ja.
Ich glaube, auch hier persönliche Meinungsäußerung, aber ich glaube, im Bereich Strukturvertriebe ist es sogar noch viel, viel krasser. Ich glaube, da hast du vielleicht 10, vielleicht 5%, die richtig gutes Geld verdienen, konstant, dauerhaft. Und der Rest, der kämpft sich halt irgendwie durch, glaube ich. Ja, aber blöderweise werden darüber ja keine Statistiken geführt, dass du das auch wirklich mal zeigen könntest. Ne? Ich weiß nur, dass es Strukturvertriebe gibt, die sagen, bei uns der durchschnittliche Pro-Kopf-Umsatz ist der und der. Und als das dann immer mal gezeigt wurde, und dann habe ich mich bei mir damals im Büro umgeguckt und habe mir gedacht, hier verdient das keiner. Also wo kommt das her? Weißt du? So. Aber auch hier, das ist Spekulation, darum geht es ja nicht. Jeder, der diesen Podcast hört oder jeder, der jetzt gerade im Vertrieb ist, der kann sich ja selber mal die Frage stellen, wie viele Menschen kenne ich, die im Strukturvertrieb sind und wie viele davon verdienen so viel, wie ich gerne verdienen würde, konstant, dauerhaft, nicht mal als Lucky Shot. Ne? Also eine der coolsten Sachen, die ich je gelernt habe in Bezug auf Unternehmertum, Props an Max Wolf, der hat mir das reingehämmert in einem Abend, dass wir in Dubai gesessen sind. Er hat gesagt, die wichtigste Entscheidung, die du treffen kannst, ist dieses Geschäftsmodell funktional? Hast du ein funktionierendes Geschäftsmodell? Wenn du ein funktionierendes Geschäftsmodell hast, kannst du alles andere drumherum aufbauen. Aber wenn dein Geschäftsmodell schon scheiße ist, was willst du dann noch anderes machen? Ne? Geschäftsmodell ist super, super wichtig. Und den Leuten wird aus meiner Erfahrung im Strukturvertrieb immer mal verkauft, dass sie die eierlegende Wollmilchsau haben, weil sie keine Gründungskosten haben, keine Bürokosten, keine Rechtsprüfungskosten, keine Kosten für was, weiß ich nicht was. Du hast überhaupt keine Kosten, aber kannst dich behindert verdienen. Aber was dir halt keiner sagt, ist, Strukturvertrieb ist eigentlich richtig, richtig teuer. Was ich damit meine, will ich mal kurz ausführen. Ich lese gerade ein sehr, sehr geiles Buch, 100 Million Dollar Leads von Alex Hormozi. Hier im Hintergrund steht sein erstes Buch, 100 Million Dollar Offers. In beiden Büchern sagt er, selbst ein kostenfreies Produkt enthält Kosten. Denn die Menschen müssen ihre Zeit investieren, sie müssen ihre Aufmerksamkeit investieren und sie entscheiden sich dafür, dieses kostenfreie Produkt in die Hand zu nehmen, anstatt etwas anderes zu tun. Also es gibt immer versteckte Kosten. Kosten sind nicht immer in Form von Euro. Und jetzt würde ich mich mal, wenn man das jetzt mal unterstellt, würde ich gerne mal wissen, wie hoch die Kosten von den meisten Menschen im Strukturvertrieb sind, wenn sie ihre Zeit einrechnen, wenn sie ihre emotionale Stabilität mit einrechnen und wenn sie mal bedenken, und da hast du ja schon wirklich viele krasse Dinge erzählt, aber ich habe auch von Leuten gehört, die sich in Beziehungen getrennt haben wegen dem Strukturvertrieb. Ich habe Leuten gehört, die sind in Familien wirklich auseinandergegangen. Brüder, der eine ist im Strukturvertrieb geblieben, der andere ist rausgegangen, die sich da verstritten haben wegen dem Strukturvertrieb. Ich habe von Menschen gehört, die teilweise wirklich depressiv geworden sind. Und es gibt sogar Zeitungsartikel darüber, dass es in Strukturvertrieben Menschen gibt, die sich, ich weiß jetzt nicht, ob wegen dem Strukturvertrieb, aber auf jeden Fall waren sie in einem Strukturvertrieb und haben Selbstmord hinter sich gebracht. Gibt es Zeitungsartikel darüber. Also es ist nochmal, natürlich ist es der kleinste Teil dessen und im Normalfall ist alles cool und alles okay. Aber wenn du dann solche Schlagzeilen liest, dass da jemand wirklich krasse Dinge macht, dann fragst du dich schon, sind die Kosten nicht viel zu hoch? Und jetzt lassen wir mal das Letzte weg, weil das ist wirklich nur ein Beispiel, was mir eingefallen ist, was mir neulich geschickt wurde, dass es da Probleme gab. Weil manche Menschen, die gehen dann auch zum Psychologen und sagen, ich kann hier nicht mehr weiterarbeiten, weil hier ist was passiert mit dem Kollegen, das kann ich nicht mehr, geht halt nicht mehr. Ne? Aber alleine schon so die Kosten, die du mit einrechnest, deine Zeit, wie emotional du investiert bist in diese ganze Geschichte. Weil ich kenne ja Leute, die waren, als ich da hingekommen bin, waren die schon seit 3 Jahren auf derselben Position und sind nicht mehr weitergekommen. Und als ich dann 3 Jahre später gegangen bin, waren sie immer noch auf dieselben Position. Das heißt, sie jagen so einem Traum nach, der sich irgendwie nie erfüllen will. Und wenn du dann drüber nachdenkst, wie hoch die Kosten eigentlich sind, nicht monetär, dann musst du dich schon fragen, ob das der richtige Ort für dich ist. Und wenn es für dich gerade gut läuft und du eine gute Struktur hast und alles schickipucki ist und alles perfekt läuft, dann herzlichen Glückwunsch. Aber wenn es nicht der Fall ist, dann würde ich mir an deiner Stelle mal die Frage stellen, gibt es da nicht vielleicht was anderes? Laurenz,
100%.
was genau machst du jetzt, nachdem du beschlossen hast, nie wieder Strukturvertrieb?
Stand heute machen wir Software für Finanzdienstleister. Das heißt, von einer professionellen Finanzanalyse über, ne, ein gutes CRM-System, über die Möglichkeit, innerhalb der Branche sich mit verschiedenen Experten zu verknüpfen und miteinander ganzheitlich Kunden zu beraten. Das ist quasi der Ansatz, an dem wir jetzt gerade arbeiten, beziehungsweise den wir jetzt machen, auch schon zum Zeitpunkt der Aufnahme seit 2 Monaten auch schon sehr erfolgreich machen. Und ich kann dir nicht sagen, ob der Weg, wie der Weg nochmal in die Finanzdienstleistung führt. Ich schließe es gar nicht aus, ne, weil ich glaube, wie ich vorhin gesagt habe, dass Finanzdienstleistung ein geiler Punkt sein kann, dass es ein geiler Job ist, dass es wirklich viel Spaß macht, mit dem Kunden zu arbeiten. Stand heute auf jeden Fall nicht so, wie ich es bisher gemacht habe. Ja. Und ja, wir gucken, was die Zukunft mit sich bringt.
Das bedeutet, hast das Themenfeld jetzt komplett verändert. Das heißt, Kundenberatung hast du auch keine mehr.
Aktuell nicht, nein.
What a waste. Ne? Guck mal, hat der Vertrieb dich so verbrannt, dass einige Kunden in Deutschland sagen müssen, leider, dass sie dich als Berater nicht mehr gewinnen. Aber hey,
Wir gucken, was die Zukunft bringt. Also.
wenn du deine Passion in der Software für Finanzdienstleister gefunden hast, ist das eine Top-Sache. Gibt es da irgendwie eine Möglichkeit, dich zu kontaktieren oder so, falls jemand jetzt irgendwie ein CRM-System oder sowas braucht?
Ja, auf jeden Fall. Also am leichtesten über Instagram, @laurenzdeiters oder @deinefinanzanalyse, auf beiden Seiten erreichbar. Ja, und ansonsten gerne meine Kontaktdaten teilen. Du hast ja
Gerne.
sowieso alle.
Wie üblich packen wir das alles in die Shownotes. Ich würde sagen, das war eine echt krasse Episode. Sehr, sehr viele tiefe Einblicke und Erfahrungen. Ja, das eine wird dem einen oder anderen nicht gefallen. Das Wichtigste an dieser ganzen Sache ist, hatten wir auch schon besprochen, du hast Dinge erzählt, die deinem persönlichen ja, Erfahrungsschatz entspringen. Du hast die Sachen alle mitgemacht, hast ja nichts ausgedacht. Deswegen danke dafür. Danke, dass du das auch in der Tiefe geteilt hast. Ich glaube, dass das mit einer der wichtigsten Dinge, die dieser Podcast hier macht, einfach mal den Leuten, die sowas wie du erlebt haben, eine Stimme geben, damit man sich das Ganze mal anhören kann und mal ein bisschen drauf rumdenken kann, ist das das, was ich die nächsten 40 Jahre machen will?
Kann ich dir zustimmen? Also, ich glaube, wenn ich einen abschließenden Satz habe, ich bin sehr vielen dankbar im Vertrieb. Mit der letzten Firma tatsächlich, wir sind sehr gut auseinandergegangen. Das will ich vielleicht noch dranhängen. Also, Aufhebungsvertrag wurde auch genehmigt und so weiter. Also, ich bin vielen Punkten dankbar. Es waren aber halt auch einfach viele Sachen dabei. Und es kann sein, dass Strukturvertrieb für dich, für den Zuhörer hier passt. Es kann aber einfach auch sein, dass es, wenn man die rosarote Brille des eigenen Vertriebs absetzt, vielleicht auch andere Sachen gibt, die einfach schöner sind und vielleicht auch mehr zu dem passen, was du wirklich machen möchtest.
Ja, das ist Wort zum Sonntag. Lorenz, vielen, vielen Dank. Ich freue mich, dass du da warst.
Ich danke dir.
Und Leute, wenn ihr das Ganze gehört habt und es gut findet, schreibt uns mal bitte auf Instagram, wie ihr das fandet. Ich fand das Ganze wirklich eine sehr ehrliche, authentische Episode. Würde mich freuen, eure Erfahrungen geteilt zu haben oder geteilt zu bekommen, whatever. Das war's für heute. Wenn du diesen Podcast feierst, dann bewerte ihn mit 5 Sternen auf der Plattform, auf der du ihn gerade anhörst. Teile ihn mit deiner gesamten Struktur und erzähl deinen Führungskräften davon. Wenn du Fragen zum Thema Maklerschaft oder Strukturvertrieb hast oder wenn du aus dem Strukturvertrieb in die Maklerschaft wechseln möchtest, dann schreib mir einfach eine Mail an frage@maklerstatus.info und folge mir auf LinkedIn sowie Instagram. Dort findest du mich unter dem Namen russland.korschuk.